Geballte Ladung Wissen am Biker-Stammtisch, denn es gibt dann Updates zu meiner Werkstattproblematik und die beinhaltet viele wichtige Informationen für euch, falls ihr mal Ärger mit eurem Freundlichen habt. Außerdem sprechen wir über die teuersten Serienmotorräder in Deutschland und Michel war auf der Präsentation und Neuvorstellung der Ducati Street Fighter V2S und V4S. Viel Unterhaltung, viele spannende Themen, also auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Beglückt von der ewigen Jugend sitzt mir wieder live zugeschaltet am Biker-Stammtisch gegenüber Michel P. aus D. Hi Michel und ich finde es immer so fies, ich breite dir hier schon mal den roten Teppich aus und eben im Vorgespräch habe ich mich gefragt, ob ich das T-Shirt wechseln sollte. Und Michel so, ja, mach mal, das sieht aus wie eine Windel.
Ja, dafür also, sitzt du jetzt hier aber auch wie frisch gebügelt, keine Falte im Gesicht, keine Falte auf dem Shirt. Das sieht doch jetzt einfach viel besser aus. Und die Leute freuen sich wahrscheinlich doppelt, wenn sie auf YouTube sehen, wenn hier die Videoversion geschaut wird, dass du sogar ein Gasgeflüster-T-Shirt anhast, die schwarze Variante, die du dir damals gewünscht hast, mit unserem Muppet drauf und dem Sonnenuntergang, das ist doch so ein schönes Motiv. Also es gefällt mir viel besser als die weiße Windel, die du gerade anhast. Absolut.
Naja, jetzt wollte ich gerade noch irgendeine andere Überleitung machen, aber eine Frage hatte ich noch. Wir haben gerade wieder den Jingle gehört von unserem wunderschönen Intro und ich habe den Einklang gegeben mit schönen Luftschlagzeugspielen. Wenn du unser Jingle selbst nachspielen müsstest, welches Instrument wärst du?
Welches Instrument ich wäre?
Ja, also ich bin der Drummer, ganz klar. Ich gebe hier ja eh immer den Rhythmus an. Egal ob Zweitakter, Viertakter, ich kann sie alle, weißt du?
Oh Gott. Ja, ich wäre wahrscheinlich die Trompete. Ist das eine Trompete? Also ich glaube, ich wäre dieses Blasblech-Instrument.
Ja, wobei ich mir dich schon
das Digitale
gerne vorstellen würde, so ein bisschen als Background-Sänger, den wir nicht haben, der so da steht und so ein bisschen hin und her swingt, dazu schnipst und dann
ja, ich glaube, so sieht mich dann hier am liebsten, so einfach nur so ein bisschen im Hintergrund, damit ich seinen Podcast hier nicht crashe. Allerdings mache ich ja, wie wir schon oft erwähnt haben, regelmäßig den Schnitt und tatsächlich ist mein Redeanteil trotz Jans Monologen zu Beginn und seinen Hasseskapaden, die wir jetzt ja auch in der letzten Folge wieder erlebt haben, ist mein Redeanteil meistens höher, was aber auch daran liegt, dass ich ja im Moment gerade zu viel unterwegs bin. Also es hat auch schon andere Folgen gegeben, das ändert sich vermutlich auch. Und die Aufforderung steht immer noch im Raum. Ne? Wenn du jetzt in Barcelona bist, erlebe Zweiradabenteuer in Spanien und berichte uns davon. Dann shiftet sich das vielleicht so ein bisschen. Denn wir haben, und was man natürlich auch dazu sagen muss, wir haben ja jetzt einige Programmpunkte, Eventpunkte vielmehr. Programm ist ja fast zu wenig ausgedrückt, denn wir haben ja in Kürze unser Rennstrecken-Event, wir haben unsere Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt Ende Mai, beziehungsweise Mitte, Ende Mai, dann haben wir den Fahrsicherheitstermin mit Ducati am 29. April.
Den hast du und der Gewinner des Gewinnspiels.
Ja, genau. Aber wir haben ihn in der Form, dass wir hier im Podcast ja drüber reden werden. Und da wird unser Redeanteil wahrscheinlich dann hoffentlich eingedampft, weil unser Gewinner wird ja hoffentlich davon berichten, wie das gewesen ist und wie es ihm gefallen hat. Und da unseren Teil im Podcast ein bisschen übernehmen. Aber das ist ja noch etwas hin. In der Zwischenzeit hat nicht nur der Gewinner, beziehungsweise der Gewinner nicht, aber sehr viele aus unserer Community haben sich gemeldet mit Feedback zu unserer letzten Folge. Ich glaube, das war das polarisierendste, emotionalste Aufregerthema, das wir seit langer Zeit hatten. Und überraschenderweise, was ich ja nicht so wirklich nachvollziehen kann, konnten sehr, sehr viele der Zuhörer und Zuhörerinnen mitfühlen, haben vielleicht auch ähnliche Geschichten erlebt und haben richtig umfangreich sich zu Wort gemeldet. Also gestern Abend, ich muss das nochmal hier an dieser Stelle direkt erwähnen, ich habe es aus der E-Mail rauskopiert, weil es nicht auf meinen Bildschirm gepasst hat und habe 2 Seiten Fließtext E-Mail bekommen, beziehungsweise wir haben die natürlich bekommen, eher du, weil es ja quasi um deine Geschichte ging, von Andi, der seine Leidensgeschichte erzählt hat. Aber das ist nur ein größerer Kommentar. Ich dachte mir, du hast es ja auch schon angedeutet, fang doch mal an, erzähl doch mal so die Feedbacks, die wir bekommen haben. Oder hast du vorher noch was anderes auf dem
Tisch? Ich habe noch was anderes und da hast du aber direkt schon wieder dargelegt, wie der Redeanteil vielleicht auch unabhängig von irgendwelchen Erfahrungsberichten zustande kommt. Sei es drum, vielleicht ganz kurz ab vorab, welche Themen wir heute behandeln werden. Ich habe ein paar News-Updates wie immer mitgebracht. Es gibt ein Update zu meiner Werkstattgeschichte, was es damit überhaupt auf sich hat. Wer die letzte Folge verpasst hat, den hole ich gerne mal kurz ab. Und Michel war wieder wild unterwegs und hat einiges erlebt, wovon er berichten wird. Fangen wir vielleicht erstmal ganz vorne an, was die Motorradszene bewegt. Ich habe wie immer in Vorbereitung auf diesen Motorrad-Podcast die Newsportale dieser Welt geprüft. Das heißt, ich habe bei Google Motorrad eingegeben und dann auf News geklickt. Und was mich da aber sehr positiv überrascht hat, normalerweise im Winter stehen da tatsächlich immer relativ viele interessante Sachthemen auch drin. Im Sommer oder ab dem Frühjahr steht da einfach nur drin, wer wo wie tot gefahren wurde. Das wurde diesmal aber unterbrochen von der ersten Meldung, die kommt, vom Nordkurier. Wirklich war bei mir als erstes Ergebnis rausgegeben. Auf dem Suchbegriff Motorrad und News kommt beliebtes Simpson-Motorrad gestohlen. Und das hat es auf die Top 1 der Google News geschafft. Ist dann direkt auch so.
Ich hoffe, Bild, es war nicht meins.
Nee, es ist aber auch direkt so ein Bild von so einer Ultra-Simpson-Gang. Also da sind so, das sind fünf Dudes, die haben unterschiedliche Simpson-Modelle da, Schwalbe, was weiß ich nicht alles. Aber leider auch gar nicht so im geilen Retro-Style, sondern einfach so schwarze Regenkombi, Voll-Integral-Helm. Also weit ab von den eigentlichen Standard, den man sich da so wünschen würde, mit der schönen Bildunterschrift, nach wie vor Kult sind bereits seit DDR-Zeiten Motorräder wie der Marke Simpson. In Prenzlau wurde jetzt eine Maschine vom Typ S83 gestohlen. Bam, bam, bam. Und dann steht da halt noch so ein bisschen Text drunter und am Ende, und das finde ich so geil, dass das auf Seite 1 geschafft hat, steht dann auch, der dadurch hinterlassene Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Und ich freue mich einfach deshalb so drüber, weil die Weltlage ist gerade scheiße, müssen wir irgendwie überhaupt nicht drüber sprechen. Die wahnsinnige Orange aus den USA hat wieder mit irgendwelchen Handelskriegen losgelegt und so. Und dann ist es doch einfach schön, wenn du zwischendrin mal so ein bisschen in News abtauchst, die eigentlich gar nicht so relevant sind und dass die dann noch auf die Top 1 schaffen. Wunderbar, natürlich umso mehr Mitleid mit der Person, deren Simpson gestohlen wurde, wer im Kreis Prenzlau das Gefühl hat, ey, das Motorrad, das mir gerade zum Kauf angeboten wird, das ist nicht so ganz koscher, meldet euch doch mal bei der Kriminalpolizei. Vielleicht findet der Besitzer sein Motorrad wieder. Es wäre ihm sehr zu wünschen.
Das ja, warte, jetzt muss ich ja noch dazu, du wolltest jetzt direkt zum nächsten Thema übergehen, ja, ohne überhaupt eine Reaktion von mir abzuwarten, da finde ich ja fast ein bisschen enttäuschend jetzt. Aber ich muss natürlich dazu sagen, ich war zweimal verwirrt und zwar zuerst wegen der Simpson S83, das musste ich nämlich jetzt erstmal googeln. Ich habe ja selber eine Simpson, aber das ist ja ein S51 und mir war diese S83-Baureihe gar nicht irgendwie bewusst. Und wenn ich das jetzt hier aber irgendwie richtig sehe, warte mal, Motor aus dem Jahr 1993, warte, ist das wahrscheinlich so letzte Generation so mit, ich sag mal, Wende und Mauerfall und Wechsel und dies und das? Also ein Moped, das ich so noch nicht gesehen habe. Der Tank sieht auch so ein bisschen aus wie bei der, was ist das, ETZ? Also quasi diesen MZ-Moped. So.
Boah, Michel, weißt du, vielleicht habe ich dich deswegen nicht gefragt, weil jetzt einfach direkt der Nerd-Talk des Todes kommt. Alter, wer
Nein, weiß... Nein, ich beschreibe das doch jetzt für die... Na, wir haben doch ganz viele Zuhörer aus dem Osten und Zuhörerinnen natürlich auch, ne? Und das ist doch ein ongoing Topic bei uns, dass wir über die Mopeds so reden. Und da muss ich das natürlich auch ein bisschen beschreiben, wie das aussieht. Und was mich aber natürlich noch überrascht hat, ist der Preis. Weil wenn du, also ich habe jetzt hier mal geguckt, Simpson S83, Motorrad gebraucht kaufen, eBay Kleinanzeigen, kostet 4.198 Euro. Also weit über 4.000 Euro und gerade so diese älteren Modelle, ne, also hier so Simpson S50, S51, wenn du die irgendwie frisch aufgebaut kaufst oder auch diese Tuning-Teile, die kosten ja teilweise 6.000 bis 8.000 Euro, ne, was da an Kohle reingeflossen ist. Deswegen war ich jetzt mit diesen 2.500 Euro so ein bisschen überrascht, dass es in Anführungsstrichen nur so wenig ist. Dafür kriegst du ja gerade mal so ein einigermaßen altes Teil. Und dass es diese Krücke in Anführungsstrichen dann noch auf Platz 1 geschafft hat, das überrascht mich hier. Das ist ja quasi die dritte Überraschung. Also,
ich sag doch.
Ich bin völlig verwirrt. Wenn eine irgendjemand von euch da draußen S83 fährt oder hat oder was, sagt mal Bescheid, schickt mal ein Bild. Ich will mal sehen, wie das aussieht und für welches Geld ihr den jetzt quasi feilbieten würdet und verkaufen. Also lasst es mich mal wissen.
So, und jetzt dann aber übergeleitet zum zweiten Thema, die Causa Werkstatt. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, in aller Kürze, ich war bei der Werkstatt, nachdem mein Motorrad der Ewigkeiten immer Probleme hatte. Der Händler hat einfach einen Gabelservice gemacht, der nicht abgesprochen war. Er behauptet aber doch, wir hätten das ja abgesprochen. Er hat aus meiner Perspektive einfach mich dort angelogen. Ich habe natürlich auch meine Fehler sozusagen daraus berichtet. Ich hätte mir vorher Sachen auch schriftlich geben lassen müssen. Wir hätten zusammen das Motorrad anschauen sollen. Dann wäre das vielleicht nicht so passiert. Und diese Geschichte hat, wie du gesagt hast, enorm viele Reaktionen hervorgebracht. Ich bin wirklich ganz begeistert. Also natürlich in allen Belangen. Ich wurde als der typische Allmann, der direkt zum Anwalt bezeichnet, der zum Anwalt rennt, bezeichnet. Auch völlig zu Recht. Völlig in Ordnung. Fand ich sogar sehr witzig. Und ich glaube, es war auch nicht so böse gemeint, sondern eher mit dem Augenzwinkern. Aber davon ab, eben, also wirklich sau viele E-Mails, sau viele Nachrichten. Und was mich erschreckt, ist eigentlich, wie viele Leute Ähnliches erlebt haben. Und sei es einfach eine offene Ölschraube, wo sozusagen auf der Fahrt der Reifen schmierig wurde, sei es irgendwie nicht richtig Bremsflüssigkeit eingefüllt, sodass einfach die Bremse versagt hat.
Du gehst jetzt gerade so drüber weg und siehst das auf, aber das sind ja quasi kapitale Probleme, die dadurch auftreten können. So,
klar, genau.
Also Bremsversagen, lebensgefährlich. Öl auf dem Reifen, weil Öl auf oder Öl Schraube nicht richtig angezogen, beziehungsweise die vom, sag mal, jetzt, also es ist Freitagmorgen, mein Gehirn ist einfach
Ölfilter.
Nein. Sondern es ging ja quasi nur um die Schraube, um die Öffnung fürs Reservoir zum Nachfüllen. Jesus Gott, keine Ahnung, wie es heißt. Mir fällt gerade nicht ein. Vielleicht kommt's wieder. Also einfach nur die Schraube halt quasi nicht richtig angezogen wurde. Und es ist so Kleinigkeiten, die halt einfach massive Fehler haben können und lebensgefährlich einfach sind. So, ne?
Ja.
Das ist halt so krass.
Eine Person hatte auch geschrieben, dass sie infolge von der Inspektion wirklich einen krassen Unfall hatte, mit wirklich 18 Monate raus, Reha, was weiß ich nicht alles hinten dran.
Das war Andi, den ich am Anfang erwähnt habe, mit dieser Zwei-Seiten-Mail.
Wild, wo es dann auch um den Streiter reinging und dann aber genauso diese Thematik hier mit irgendwelchen Gutachten, bliblablub. Und Bürokratie-Wahnsinn, also wirklich total wild, wo ich dann auch dankbar bin, das so ein bisschen zu lesen, weil ich dann denke, okay, habe ich ja in Anführungszeichen noch so ein bisschen Glück gehabt. Was dann aber interessant ist, und damit jetzt zum Update des Ganzen, ne? Ich hatte nach unserer letzten Folge ja die Emotionen auch so ein bisschen rausgelassen, habe meinen Hanuta gegessen, der mir sehr geholfen hat, und habe dann, bin ins Wochenende gestartet und habe das dann so ein bisschen erstmal abgehakt. Habe das dann gesagt, okay, es geht jetzt irgendwie, keine Ahnung, Streit werden. 200 Euro max. Es geht mir eigentlich eher um ein Gerechtigkeitsthema und dass ich weiterhin einfach, ey, jetzt ist der Michel einfach. Es ist der Wahnsinn. Letztes Mal sagt er, ey, du darfst dann Hanuta nicht essen, nur wenn es gemutet ist. Er hat keinen Bock auf Schmatzgeräusche und so. Jetzt hat er sich zwar gemutet, aber gönnt sich da so richtig. Naja, ist meine Chance, einfach weiterzureden, weil dann kann er wenigstens seine Gosch nicht aufmachen. Also, auf jeden Fall habe ich es dann dabei besein lassen, dachte, okay, Ruhe, lassen wir es gut sein. Und dann haben sich aber nochmal ein paar Leute gemeldet mit sehr interessanten Themen. Erstmal ein Hinweis auf die Schiedsstelle, die es gibt. Ich hoffe, das ist so der richtige Ausdruck. Ich muss parallel nochmal dazu reinschauen, was der richtige Begriff ist, ob man das so nennt. Auf jeden Fall eine Institution sozusagen, ich würde es bezeichnen so ein bisschen als Innung oder wie auch immer, die vermittelt zwischen ihren Mitgliedern, was eben die, genau, es ist die kfz-innung.de und die haben Schlichtungsstellen und an die kann man sich wenden und die versuchen dann zu schlichten, wer zwischen den Werkstätten, die Mitglied sind, und den betroffenen Personen. Das war schon mal ein extrem guter Hinweis, hat mich auch an den Gedanken gebracht, Michel, vielleicht sollten wir da mal Kontakt aufnehmen, um da jemanden einzuladen, dass die vielleicht auch mal berichten, was die so tagtäglich auf dem Tisch haben, weil wir hatten hier ja auch schon WerkstattmeisterInnen, ich gender einfach nur, um die Kritiker so ein bisschen, KritikerInnen zu stressen, macht mir einfach eine
Frage. Naja, aber verstehe ich, aber das macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn es eine
WerkstattmeisterInnen ist, so, oder? Wir hatten einen Werkstattmeister hier und wir werden vielleicht in Zukunft WerkstattmeisterInnen hier dabei haben. Ich habe auch keinen Bock auf die Diskussion.
Oder eine WerkstattmeisterIn, ja.
Jeder soll es machen, wie es will, aber er soll mich einfach in Ruhe lassen. Naja, vielleicht laden wir da mal jemand ein, weil wenn wir die Leute aus der Werkstatt haben, die werden immer sagen, der Kunde ist schuld oder werden sich nicht zugeben, dass sie da vielleicht einen Fehler gemacht haben. Deswegen da mal eine neutrale Schlichtungsstelle anzurufen und Erfahrungsberichte dazu holen. Extrem spannend. Fand ich schon mal einen sehr guten Tipp. Wenn ihr also ein Problem habt mit eurer Werkstatt, geht mal da drauf. Der Tipp kam vom Attila und auch vom Stefan dann noch. Mega gut. Hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und der Attila hat mich dann aber auch auf noch was hingewiesen. Und das haben wir dabei komplett vergessen. Ich habe ja berichtet, mein Motorrad war 18 Monate vorher beim Gabelservice bei
dem Motorrad. Ach, du meinst Gewährleistung, ne?
Motorrad. Und dann hat er auch gemeint, ey, wenn es 18 Monate sind, Freundchen, da ist eine Gewährleistung, die BMW Motorrad hat. Und Attila, ich glaube, das dürfen wir sagen, arbeitet bei BMW und hat dann für mich auch mal in die Bücher geschaut und mich bestätigt auch, also so zum Thema Glaubwürdigkeit, Credibility, das war sogar 17 Monate her, dass das Motorrad dort war. Und jeder,
ach, krass, der also er konnte quasi in der BMW Datenbank nachvollziehen, obwohl du quasi nicht bei ihm in der Werkstatt warst.
Ja, ich hoffe, wir also ich habe ihn dann gefragt, ja, er hat dann mein Kennzeichen suchen können. Er konnte keine Details einsehen, aber er konnte sehen, wann sie halt das letzte Mal dort war. Ja, und das war genau.
Also also mir fällt gerade an, ich war ja bei meinem letzten Service beim Auto, beim Peugeot, den ich ja gebraucht gekauft hatte von irgendeinem Zwischenhändler. Ja. Und da konnte tatsächlich mein Peugeot-Händler dann auch die komplette Historie nachvollziehen. Also ja. Macht ja auch Sinn. Also das muss ja transparent sein, ne? Ja. Wenn du quasi von einem BMW-Händler zum anderen gehst, da gibt's keine Datenschutz oder Geheimhaltung oder irgendwas so, ne? Das muss ja nachvollziehbar sein, was mit dem Fahrzeug ist. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das hast du bei einer privaten oder bei dieser kleinen Hinterhofwerkstatt natürlich nicht, ne?
Ja.
Dass du, und da kommen wir ja quasi auch her, ne? Von dieser, was bietet dir ein gut durchstrukturiertes Konzernkonstrukt, ne? Und wie ist das, wenn du halt einfach zum Reifendengler, wie Jan es früher immer so schön bezeichnet hat, das Vertrauen gehst, ne? Das ist halt, ja, einfach, mal, das ist also, halt einfach dann nur ein Reifendengler, ne?
Und das bestätigt mich selbst, weil jeder, der mich kennt, weiß, wenn jetzt der Händler mich angerufen hätte, gesagt hat, hier, Gabel ist schon wieder undicht, dann weißt du ganz genau, wenn du mich kennst, dass ich zu der Person gehe, die das vorher gemacht hat und frage, hey, was ist da los? 17 Monate ist ja wohl keine Dauer, dass hier die Gabelringe wieder undicht sind. Was soll der Scheiß, ja? Und dann hätte man das abgefrühstückt. Und nachdem ich eigentlich dachte, okay, ich bin durch mit der Nummer, keinen Bock irgendwie mit Anwalt. Und ich muss auch sagen, ich habe auch keinen Bock nochmal auf das Gespräch mit der Werkstatt, weil das muss ich leider traurigerweise auch dazu sagen, die ganzen E-Mails, die uns erreicht haben und ähnliche Fälle dargestellt haben, endeten eigentlich auch immer damit, ja, ich habe dann versucht, mit der Werkstatt nochmal zu sprechen, da war eigentlich kaum Entgegenkommen, bla bla bla. Und das ist halt auch die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Und ich möchte die Person da jetzt nicht vorverurteilen, mit der ich da zu tun hatte, aber aus meiner Erfahrung war es halt immer so, du sprichst es an und versuchst, eine offene Lösung zu finden, zu sagen, hey, wie gehen wir damit um? Ja, du sagst jetzt, das musste gemacht werden, hast mich nicht angesprochen, ich habe dem nicht zugestimmt, lass uns darauf einigen, ich zahle die Teile dazu und die Arbeitszeit übernimmst du aber. Habe ich noch nie erlebt, dass außer mit einem Händler, wo das gut passiert hat. Ja, und deswegen hatte ich gar keinen Bock, da anzurufen. Jetzt kommt aber die Info, ey, du warst tatsächlich erst vor 17 Monaten irgendwie da, du hast es machen lassen und es gäbe eine Gewährleistung. Das heißt, BMW hätte das sozusagen kostenlos machen müssen oder sich darum kümmern müssen, sagen wir es so, ja. Und dieser Händler hat es einfach gemacht und es hat, nachdem ich gerade wieder entspannt war, mich doch einfach nochmal nach oben getriggert. Man spürt es mir wahrscheinlich, oder man merkt es wahrscheinlich auch an, weil mich das einfach dann umso mehr frustriert und sauer macht. Also da hat jemand einfach mir Scheiße erzählt, was gemacht, was nicht abgesprochen war, tut aber so, als wäre es so gewesen. Und das dann noch zu Kosten, die nicht hätten sein müssen. Also, angenommen, das ist wirklich undicht, man muss es machen, fair enough. Bin ich auch der Letzte, der sagt, nee, also ich möchte gerne, dass meine Gabel da ölt, das ist überhaupt kein Thema. So. Muss gemacht werden. Aber es gibt ja Möglichkeiten, das zu machen. Und das dann einfach mich für dumm zu verkaufen, das regt mich so auf. Das ist nochmal ein guter Punkt. Also, und Learning, das ich mitnehmen will, die Gewährleistung, Leute, habt ihr im Auge. Das ist sozusagen die Quintessenz, die ich nur nochmal mitbringen will. Das
ja, genau. Also,
und hört du jetzt auf, jetzt so objektiv neutral zu sein, das kann ich gerade nicht ab.
Nein, das muss man aber, ich muss und ich die hab Leute keinen Hanuta. Ich muss die Leute ja da auch immer so ein bisschen mit, ne, in Schutz nehmen und wir hatten das ja auch, oder quasi den gesamten Bogen aufspannen, ne, weil du erzählst ja quasi aus deiner Perspektive und ich muss natürlich, um die Geschichte auch rund zu machen, die Gegenpartei annehmen, beziehungsweise meine Sicht auf die Dinge damit mit reinnehmen, um das vielleicht so ein bisschen zu relativieren auch, ne. Ich weiß nämlich tatsächlich gar nicht, wie das, also auch so ein Aufruf an unsere Werkstatt-Dudes da draußen, die eine freie Werkstatt haben, wie das ist mit dieser Gewährleistung, wenn ich jetzt zu irgendeinem unabhängigen, jetzt war ich hier ganz kurz verwirrt, weil Jan sich aus dem Bild neigte, die Mundwinkel nach oben ging und er kam jetzt aus dem Off, ein Knoppers angeflogen, wurde ins Bild gereicht, Jan jetzt super glücklich und er wird jetzt damit anfangen zu sprechen, das heißt, ich kann auch noch reden, ist das nicht toll, hervorragend. Also, ich weiß nämlich tatsächlich nicht, wie das ist mit dieser Gewährleistung oder Nacharbeitspflicht, sage ich jetzt mal, wenn du zu so einem unabhängigen Dude gehst. Ne? Ob das auch diese 18 oder 24 Monate sind, ob das ein kürzerer Zeitraum ist, da gibt es ja große Unterschiede. Es gibt ja auch einen Unterschied, ob du das jetzt irgendwie gewerblich machst oder als Privatperson, das kommt auch dazu. Ich habe ja das, glaube ich, erzählt, dass ich meinen Transporter gekauft habe und dass ich halt irgendwie das als Einzelunternehmer gemacht habe. Hätte ich aber lieber als Privatperson gemacht, weil wenn du als Unternehmer das kaufst, hast du einfach keine, du hast einfach keine Gewährleistung. So, ne? Sondern bist dann quasi selbst verpflichtet und haftbar oder haftest selber, wenn irgendwie was ist. Also viele Aspekte, die es da irgendwie zu berücksichtigen gibt. Und es gibt noch diesen Kommunikationsteil, ne? Ob der quasi all diese, ne, zeitlichen Kontext, wann, wie, wo, was passiert ist, um das überhaupt abschätzen zu können, wäre das eventuell noch eine Gewährleistung, ist ja auch so ein Punkt, ne? Und dann kommt noch dazu, wurde erzählt in einem Rahmen, von dem wir in der letzten Folge schon nicht richtig aufmachen konnten, wer hat wie, wo, was verstanden und wie da war der Zeitstrahl, sage ich jetzt mal. Also, das nochmal mein Senf dazu. Den Jan schon gar nicht mehr hören will, der recherchiert schon wieder was anderes im Hintergrund.
Nee, ich habe ja die KI meines Vertrauens gerade gefragt und die sagt, ja, jeder muss Gewährleistung anbieten.
Ja, die Frage ist, wie lange?
Ja,
das war die dran. Frage.
Ja, kein Problem. In der Regel 2 Jahre steht da, herrlich.
Okay, also auch, naja, okay. Dann ist das ja nochmal irgendwie anders einzuordnen. Aber lasst mich das gerne mal wissen, wie da eure Erfahrungen sind. So, jetzt würde ich sagen, haken wir das Thema aber ab. Und du hattest noch einen weiteren Punkt auf der Agenda.
Ja. Ja,
den du, pass auf, den du ansprechen wolltest.
Ich habe die Top 9 der teuersten Motorräder mit oder Serienmotorräder, die man zulassen kann. Und das innerhalb Deutschlands. Und ich wollte einfach nur mal fragen, wir müssen uns gar nicht alle Top 9 durchkauen, aber welches glaubst du sind die Top 3?
Fang an.
Na, du sollst es sagen. Tipp mal kurz die Top 3 teuersten Motorräder.
Achso, ich hab gedacht, ich soll die Preise der Top 3 quasi schätzen. Aber hilf mir mal auf die Sprünge. Sind es große Marken oder ist es eher so Kleinserie? Oder
sowohl als auch. Speziell?
Sowohl als auch, okay. Mhm. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall ist dabei
eigentlich in den Top 3...
Eigentlich nur große Marken. Ich hätte es nämlich gesagt, irgendwie Brabus ist da dabei. Brabus? Weil die ja dieses... Ja, die haben doch diese... Mensch, wie hieß denn das Ding? Die haben auf Basis einer Super Duke ein Motorrad
Also Serien, umgebaut. Serienmotorräder, gell? Nochmal dazu.
Ja, das ist ja quasi Kleinserie dann halt. Deswegen meine also, ich eben, ne,
ist es. Platz 1 ist in der Serie von 250 Motorrädern gebaut worden. Preis kann ich dir schon mal sagen, Platz 1, 64.000 Euro.
64.000 Euro, boah. Also gebaut worden heißt, das ist nicht mehr auf dem Markt. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt.
Ja, doch, hier steht, doch die 250 Stück versucht der Hersteller seit einigen Jahren an Mann oder Frau zu bringen und alles dazwischen und außerhalb.
Alles und so, okay, dann ist es wahrscheinlich eine Ducati.
Ja, das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Tatsächlich ist es die Bimota Tesi H2. Das ist so dieses Kawasaki.
Okay. Ja.
So, wer ist auf Platz 2 oder 3? Sag mal einfach Marken jetzt. Du Ducati hast schon abgeklopft.
Genau, und Ducati ist dabei und ist dann wahrscheinlich Platz 2?
Nee, Ducati ist nicht in den Top 3.
Ach, krass. Ich bin völlig perplex.
Denk mal weiter, was sind so richtig teure Schiffe? Ja, damit habe ich schon
dann gesagt. Dann ist es Harley-Davidson.
Absolut, die Harley-Davidson CVO Road Glide ST ab 50.150 Euro. Dafür kriegst du ein 128 PS, voll einstellbares Fahrwerk und 380 Kilogramm. Das heißt, wenn du den Kilogrammpreis berechnest, ist die wahrscheinlich schon wieder relativ günstig dabei. In den USA gibt es die limitiert sogar für $100.000. Platz Nummer 3, jetzt hast du noch eine Chance. Harley war ja sogar richtig. Fällt dir noch eine andere Marke ein. Der Preis liegt bei 49.799. Das Motorrad wiegt 206 Kilo.
Das Motorrad wiegt 49.000 Euro? Boah, also ich würde sagen, das ist dann halt irgendein, also entweder ein Supersportler oder ein Naked Bike. Wenn es Ducati ist, raus. Boah. Was ist das denn?
Du bist schon in der richtigen Region.
Ja.
Die MV Agusta Rush 1000. 208 PS stark, 206 Kilo leicht und 49.799. Krass. Und was man dann aber in den weiteren Top 9 findet, um mal kurz durchzugehen, ich dachte halt irgendwie auch die ganze Zeit an so ultrasportliche Sachen, aber Platz 4 und 5 nehmen das Gegenteil von solchen sportlichen Sachen ein, nämlich Platz 4 die Indian Roadmaster, und Platz 5, da hätte ich eigentlich in den Top 3 drauf gewettet, die Honda Goldwing. Und ich war eigentlich überrascht, weil die fängt in Anführungszeichen nur bei 39.900 Euro an. Aber da fängt sie wahrscheinlich an. Genau, das ist das Thema, wenn du die halt upgradest und, keine Ahnung, Rektalmassage mit reinbuchst in die Sitze und so weiter, dann bist du wahrscheinlich da auch bald sechsstellig. Platz 6 dann...
Entschuldige, weil du das mit dieser Rektalmassage erwähnst, muss ich dazu sagen...
Hab ich.
Nein, die Info dazu kommt. Haben wir letzte Woche auch ein Reel geschickt bekommen aus der Community, und zwar von einer BMW K1200. Irgendwie so ein super abgeranztes Ding aus den USA, und die Werkstatt, beziehungsweise der Werkstattmeister, der dieses Ding gerade übernommen hat, um es wieder aufzubauen, hat darauf hingewiesen, dass ein Spezialgimmick am Motorrad verbaut ist, und zwar ein interner Vibrator für den Sozius. Und zwar ist es so, dass es wohl eine Firma in den USA gibt, wenn ich das richtig interpretiert habe, die Vibrator-Sitzkissen baut. Und jetzt, das ist das Verrückte an der Geschichte, ist es gekoppelt an die Gasgriffstellung. Das heißt, je mehr Gas du gibst, umso mehr vibriert's. Das fand ich halt einfach so wild. Gott. So richtig, richtig, richtig geil. Die haben es halt einfach mega gefallen. Also das war halt einfach so witzig, ne? Dieses Ding halt ein krasses Garagenmotorrad, total zusammengesifft, abgefuckt, ne? Ultra staubbedeckt, ne? Und dann aber dieses Vibrator-Sitzkissen. Mega. So, entschuldige, ich, bei der Rektalmassage fiel mir das natürlich sofort ein.
Natürlich sofort. Jetzt kommt tatsächlich das erste supersportliche Modell, wenn man die MV Augusta mal rausrechnet. Na, wobei Platz 1 hat ja auch diese Bimota. Dazu muss man sagen, das ist ja diese, ich glaube, die hat einen Kompressor oder sowas. Wie gesagt, so Vollcarbon-Ding. Sieht ultra abgespaced aus. Allein die Gabel vorne ist völlig wild. Also die auf jeden Fall mal googeln. Es ist die Suche wert. Bimota Tesi H2. Ultra crazy. Aber jetzt auf Platz 6 die BMW M1000 Doppel-R. Auf Platz 7 dann erst Ducati mit der Panigale V4S, weil die startet ab 34.790 Euro. Zumindest hier in der Aufstückelung, ja. Und ist damit günstiger als die BMW M1000 Doppel-R. Das finde ich echt krass. Und auf Platz...
Warte mal, du musst den Preis der BMW noch dazu sagen, weil das sind 2.000 oder 1.500 Euro hin oder her, glaube ich.
Ja, ne? Die wird hier 36.300 angegeben.
Genau, so, ne? Also das ist in dieser Range. Preiskategorie marginal, will ich jetzt mal sagen.
Ja,
also 5% Unterschied.
Trotzdem überraschend, dass sich die Bayern da teurer darstellen als die Ducati, und wenn es nur die paar Cent sind.
Aber auf dieses Kohlethema müssen wir nochmal eingehen, wenn wir jetzt gleich über Ducati sprechen. Ich habe nämlich mich auf der Präsentation mit Martin Bauer unterhalten. Und der hat mir Sachen gesagt, da fliegt dir einfach das Blech weg. Das war mir nicht mehr, also mir war das bewusst, dass es das gibt, aber wie krass das ausgeprägt ist, da reden wir gleich drüber. Dass das es da massive regionale Unterschiede gibt.
Ich bringe die ganze Liste erst noch zu Ende, weil jetzt auf Platz 8 kommt das erste Mal ein japanischer Hersteller. Davor ja wirklich US, Italien und Deutschland, und auf Platz 8 dann, welcher japanische Hersteller, was schätzt du? Jetzt kannst du noch zweimal tippen, 8 und 9 sind beides Japaner, wer hat sich Platz 8 gesichert?
Platz 8 hat sich gesichert Honda mit einer Sonderedition der CBR 1000 Triple R.
Super gut, aber dann doch falsch, weil das ist Platz Nummer 9. Auf Platz 8 ist die Kawasaki Ninja ZX10RR, und das ist ja gar nicht, ist es so die ist doch das normale Standard-Supersportler-Bike von denen, oder?
Ja, es gibt die ZX-10R und es gibt die RR quasi.
Ah, okay. Also das ist auf jeden Fall die für knapp 30.000 Euro und die Honda CBR 1000 RRR. Alter, wer lässt sich so einen Namen einfallen lassen? Da ist irgendwie bei der
Tastatur. In dieser Carbon-Variante dann wahrscheinlich so, ne?
Ja, der SP2. Da sind ein paar Tastaturen, oder wie sagt man, Tasten auf der Tastatur flöten gegangen. Da haben sie gedacht, okay, das R, das kommt besonders günstig drauf bei dem
Namen. Oder hängen geblieben. Das passiert mir manchmal beim Schreiben so, ne? Das ist einfach dreimal den gleichen Buchstaben hintereinander, einfach weil Tastatur hängt.
Ja, und dann habe ich gedacht, kein Bock mehr. Naja, also auf jeden Fall 29.699, und damit haben wir die Top 9 nachzulesen, auch nochmal auf motorradonline.de. Vielleicht
haben wir den Link in die Shownotes. Eigentlich müssten wir inzwischen von Motorrad Online Geld bekommen, so oft wie wir deren Inhalte bewerben. Andererseits muss man auch dazu sagen, Chapeau an die Redaktion, auch Jens Kratschmer, Gruß geht raus an der Stelle, weil der diesen Online-Teil mitverantwortet, und da bist du ja quasi gerade immer unterwegs, logischerweise, da kriegst du die Informationen her, wenn du es entsprechend googelst. Also, die haben da schon ein gutes Händchen für interessante und spannende Themen. Was mich an der Stelle so ein bisschen überrascht, das muss ich nochmal in die andere Richtung gehen, was wir relativ selten hier erwähnen, ist 1000 PS, ne? Obwohl die eigentlich in dem Online-Business gefühlt so der Marktführer sind, sind wir eigentlich immer bei Motorrad Online, witzigerweise, ne? wenn es um so Recherchengeschichten geht. Naja, noch ein bisschen Name-Dropping hier an der Stelle. Ende der Geschichte.
Geht's rüber, wieder zum Erfahrungsbericht. Und ich kann jetzt schon mal meine Stimme in den Schonmodus stellen, vermutlich. Denn Michel, du warst wieder unterwegs, laut und krachend. Und natürlich wieder unter der Sonne. Und das muss ich vielleicht auch nochmal als Selbstmitleid mitgeben. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Spanien, wo es gerade in Deutschland wieder schön wird. So die letzten 3 Tage, die du dann so mit Packen und Vorbereiten und so weiter beschäftigt bist, aber auf gar keinen Fall Zeit hast zum Motorradfahren, kommt die Sonne nochmal raus und mein Motorrad steht unten in der Garage und brüllt und sagt, ich hab ganz neue Gabelringe, fahr mich. Und ich sag, nee, ich bin jetzt einen Monat raus. Katastrophe. Aber zu dir, du warst auch in der spanischen Sonne. War es Spanien? Ich glaube schon. Muss ich nochmal sagen, ich schaue mir deine Instagram-Stories nicht mehr an. Mich macht es einfach immer nur sauer. Und dann hältst du auch mal deine Fratz da rein, erzählst, wie toll, ah, so schön, hey. Und ich denke mir einfach nur, oh. Und dann hast du mir auch in Vorbereitung auf diesen Podcast auch noch einfach frecherweise dein neues Video auf Asphaltsüchtig geschickt und erwartest, dass ich mir das anschaue. Und dann dachte ich mir so, nee, ich schaue mir das vielleicht nach dem Podcast an, wenn ich mir das alles auch angehört habe, meinen Frust direkt an dich zurückspielen kann und dann bereit bin. Aber ich schaue mir das doch nicht als Vorleistung an. Du willst doch, dass mein Puls direkt schon in die Höhe geht. Und übrigens an der Stelle nochmal Props an meine Freundin, die meinen Aufreger gehört hat und einfach die Tür aufgemacht hat, mir einen Knoppers reingereicht hat. Und mir geht's jetzt schon wieder besser. Jetzt liegt's in deiner Hand.
Sie kennt halt ihre Diva, ne? Da fällt mir halt einfach direkt wieder diese alte Snickers-Werbung ein. Kennst du das noch? Mit, ja. Wo diese Typen
wenn's mal im Auto länger sitzen, dauert.
Ne? Ja. Nee, nicht wenn's mal wieder länger dauert, sondern wenn halt wieder wenn jemand hangry wird, ne? Und du dann halt quasi dich in eine andere Person verwandelst und dann irgendwas Süßes brauchst, um runterzukommen. Das Jan, aka Gasgeflüster-Diva, jetzt haben wir ein neues Spitznämchen für dich, einen kleinen Spitznamen.
Hey, brandheiße Informationen zwischendurch. Die Motorradsaison startet und du willst unbedingt wieder Gummi geben. Das ist das richtige Stichwort, denn Michelin hat aktuell ein extrem gutes Angebot für euch rund um das Flagship der Power-Serie, den Michelin Power 6. Dieser Reifen kombiniert hohen Grip mit einer Top-Fahrdynamik und dank Michelins jahrelanger MotoGP-Erfahrung ist der Reifen nicht nur sehr reaktionsfreudig, sondern bietet auch in Schräglagen die nötige Fahrpräzision. Und dank der 2CT-Plus-Technologie funktioniert der Reifen bei warmen und sonnigen Temperaturen genauso, wie wenn es mal kalt und nass wird. Und jetzt kommt's. Vom 15. März bis zum 31. August läuft eine Aktion, bei der ihr euch bis zu 30 Euro Cashback auf euren Reifenkauf sichern könnt. Nach dem Kauf ganz einfach die Quittung bei Michelin hochladen und schon gibt's 15 Euro pro Reifen zurück, also einfach gespart. Alle Teilnahmeinformationen gibt es auf michelin.de/motorrad-cashback. Also, wenn ihr eure Maschine mit neuen Reifen ausstatten möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Nutzt die Gelegenheit, spart bares Geld und erlebt Fahrspaß auf höchstem Niveau. Und damit zurück zum Podcast.
Naja, wie dem auch sei. Aber vielleicht beruhigt es dich, dass die Reise zur genannten Veranstaltung, über die wir jetzt ja in der letzten Folge nicht reden durften, weil wir ich zwei Motorräder gesehen habe und wir das in einer Folge abfrühstücken wollen, weil die ja so zusammengehören, aber viele der Hersteller inzwischen ein Kommunikationsembargo haben, damit die Möglichkeit besteht, für alle, die vor Ort sind, ordentlichen Content zu erstellen, ne? Ihre Videos schön zu schneiden und schönen Artikel zu schreiben und so, das ein bisschen emotional.
Ultra smart übrigens. Mega ja, gut, weil es nicht mehr also, so quick and dirty, alles einfach raus und so bedeutet.
Ja, ich bin ein großer Freund davon, weil du dann halt einfach auch wirklich Zeit hast, dich mit dem Material zu beschäftigen. Und es ist meiner Meinung nach auch aus marketingtechnischer Sicht nicht ungeschickt, weil du dann halt so diesen kurzen Buzz kreierst, so, ne? Dass halt quasi über alle Länder, über alle Plattformen hinweg quasi ein Thema ad hoc gespielt wird und dann der Algorithmus halt checkt, hey, Moment mal, das ist eventuell was Wichtiges, das spielen wir deutlich häufiger aus. Also so halte ich das quasi aus Marketing-Sicht auch nicht für unwichtig, aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern ich wollte erstmal so ein bisschen deinen Schmerz lindern, ne? Weil du ja gerade gesagt hast, ne? Spanien und gutes Wetter und hin und her und die Reise fing tatsächlich schon mit einem Schock an, da war ich noch gar nicht gelandet und zwar waren wir in Almería. Almería liegt ja in Andalusien wirklich an der mehr oder minder so südlichste Ecke Spaniens, sind dann nur noch 70 Kilometer bis Afrika, kannst du sagen. Und du gehst eigentlich davon aus, da ist natürlich immer Bombenwetter. Jetzt haben wir ja mitbekommen, in den letzten Wochen, Spanien irgendwie so halb abgesoffen, bei der Yamaha R9-Präsentation hat es ja in Jerez diese riesen Überschwemmung gegeben, wo die komplette Boxenanlage geflutet wurde, die Tore eingedrückt, diese ganze Veranstaltung mehr oder minder abgesoffen. So, und da auf jeden Fall Wetterchaos in Spanien. Und ich bin im Landeanflug auf Almeria und denk, hä? Wieso sind denn hier die Berge weiß? So, ne? Und da hat's halt einfach geschneit am Anreisetag, also in der Nacht vorm Anreisetag, hat's da unten geschneit und zwar bis in tiefere Regionen. Das muss man dazu sagen, weil man ist da in der Nähe von der Sierra Nevada und da hast du, die sind so hoch, obwohl das eben Südspanien ist, dass du da auch im März normalerweise noch schneebedeckte Gipfel hast, aber die liegen doch deutlich weit weg von der Küste, sind eben auch entsprechend hoch und im Landeanflug mehr oder minder auf Almeria hast du gesehen, hey, da stimmt irgendwas nicht so, ne? Da ist hier irgendwie, hä, warum ist das so weiß? Ne? Und dann halt auf der Veranstaltung angekommen, es war dann halt auch deutlich schattiger, als es in Deutschland gewesen ist, als ich fortgeflogen bin. Und auf die Pressekonferenz gesteppt und jetzt wird die Bombe platzen gelassen. Es wurden vorgestellt die neue Street Fighter V2S und die Street Fighter V4S. Und das ist auch das Video, was ich Jan geschickt habe. Und ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil du mich jedes Mal nervst oder quasi darauf hinweist, boah, dieses Motorrad, so dein absolutes Traumbike und du bist total sauer, dass ich dahin kann und ich nicht. Und hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass du dir dieses Video anschaust, einfach nur, weil es dich interessiert, wie dieses Motorrad geworden ist.
Es interessiert mich brennend, aber du musst dich auch mal empathisch in mich reinversetzen in der jetzigen Situation. Ich kann nicht fahren, ich bin gefrustet von der Werkstatt, ich will dann einfach nichts mit zu tun haben. Aber jetzt bin ich ganz Ohr und will es vor allem erst von dir hören. Das Problem ist ja, wenn du mir das erst erzählst und dann kommt das Video, dann ist das nochmal eine ganz andere Reihenfolge, weil dann habe ich das Gefühl, ich bin so exklusiv. Weißt du, ich bin nicht einer von vielen für dich, sondern ich bin dein Erster, dem du das alles so erzählst und dem du das berichtest. Aber dann sehe ich
das ist dann Scheuklappen, Jan, der ja weiß, dass das Video schon seit 5 Tagen online ist, so, ne, und einfach tausende Leute es schon gesehen haben. Aber das macht ja nichts. Ich erzähle es dir jetzt natürlich exklusiv. Aber man muss dazu sagen, das, was ich jetzt zuerst erzählen werde, Street Fighter V2 ist ja exklusiv. Das habe ich so noch niemandem erzählt, weil es ja das Embargo gibt, ne, das ja aktuell noch läuft und ich es dir auch nur erzählen kann, weil wir die Folge, und jetzt kommt noch so ein Ding, am Montag veröffentlichen, nachdem das Embargo gefallen ist. Also wir haben ja diese Folge, die Besonderheit, dass wir nicht am Sonntag wie regulär veröffentlichen, sondern extra für Ducati einen Tag shiften, damit wir beide Motorräder, die ja irgendwie zusammengehören, in eine Folge packen. Also du bist jetzt wirklich exklusiv dabei, der Erste, der diese Geschichte hört. So, ne? Also auf jeden Fall da angekommen, Abend hat Essen gewesen, Montag, Dienstag morgens war es dann, Pressekonferenz und da wurde das Motorrad vorgestellt, ne? Neue Street Fighter V2, damit ging's los, Landstraßenteil. Und da haben die dann auch nochmal drauf hingewiesen, so, eigentlich haben wir die und die Route geplant, aber wir mussten eben so ein bisschen umdisponieren, weil wir natürlich, du fährst ja mit dem Moped in der Regel irgendwie in die Berge, weil du ja kurvige Straßen fahren willst und die Strecken, die wir da gefahren sind, gestern war halt alles weiß, gestern lag da eben oben noch Schnee und die Gripverhältnisse sind auch nicht so besonders, das ist halt
schön
auch
mit
immer
so Pirelli Hypersport-Reifen drauf.
Ja, genau. Genau, und so war es dann tatsächlich auch, Diablo Rosso 4 ist da quasi Erstbereifung und ich habe noch gedacht, ja okay, das ist alles nicht so schlimm, ne? Naja, dann die technischen Daten angehört, kannte ich ja in Anführungsstrichen schon, weil das Motorrad ja mehr oder minder auf der Panigale V2S basiert, ne?
Jetzt erzähl hier, trotzdem nochmal kurz für alle, die es nicht gehört haben.
Wollte ich gerade sagen, ne? Dieses Downsizing-Modell, kleinerer Motor, 35 PS weniger, nur noch 120 statt 155 bei der alten Panigale und eben jetzt bei der alten Street Fighter. Weniger Gewicht aber auch, deutlich leichter, 17 Kilo abgespeckt. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Und was aber die Schöne an der Sache ist, ne, die haben halt quasi einen ganz, ganz anderen Drehmomentverlauf. Da haben sie auch immer wieder drauf hingewiesen. Supergeile Rideability und auch die Ausrichtung bei der V2 fand ich sehr überraschend. Weil ja gerade dieser Weggang von der Desmodromik, die es da bei den Modellen jetzt nicht mehr gibt, der Weggang von der Einarmschwinge und weg von diesem doch sehr Hochleistungsbereich, ne, und Rennstreckenorientierten, in der Ducati-Bubble so diesen Aufschrei ausgelöst hat, das ist doch kein richtiger Ducati mehr, wie man das schon mal alles gehört hat, so, ne? Und die Verantwortlichen da auf der Pressekonferenz aber auch eben gesagt haben, naja, das Motorrad, alle, die alte hatten, werden es lieben, ne? Fahrt es einfach mal, aber es ist natürlich auch ein Motorrad, das andere, neue Zielgruppen ansprechen soll, ne? Jüngere Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen, die vielleicht noch nicht einen Ducati-Bezug haben und auch spannend, das Ding gibt es eben auch, genau wie die Panigale, in einer A2-Variante, was ich total verrückt finde. Also selbst da fängst du quasi unten bei der sehr jungen Zielgruppe an. So.
Krass. Also das finde ich schon überraschend. Wie drosseln sie das Ding?
Ja, das habe ich tatsächlich nicht weiter gefragt. Ich betrifft mich ja nicht. Ich habe jetzt nur gesehen, hey, ja, ich meine, ich habe gesehen, das gibt es, ne? Die Information ist gedroppt, hey, wenn ihr da Bock drauf habt. Und das ist ja wiederum die nächste Geschichte. Ich habe jetzt ja meinen Artikel dazu geschrieben, auch in Vorbereitung so ein bisschen noch auf den Podcast, ne? Und habe gedacht, naja, das ist halt irgendwie, kann man so in Richtung Nachwuchsklasse einordnen. Aber man muss dazu sagen, normalerweise kommt diese Information ja eigentlich erst am Ende. Ne? Das Motorrad geht los in der Standardversion, ne? Also Ducati Street V2 ohne S, ohne Ölins, für 15.490 Euro. So, da sind wir halt, das ist halt nicht Einstiegsklasse, ne?
Wenn ich mir so Einstiegsklasse. Wollte ich gerade sagen, also wenn zu mir jetzt irgendein Junior käme und sagen würde, ja, also ich mach jetzt gerade einen Führerschein
mit Papi A2. Jan, bitte, kauf mir einen Ducati.
Genau, und der würde dann
Papi,
sagen,
Papi.
Ich würde dann gerne als Einstiegsmotorrad die Ducati V2. Braucht nicht unbedingt S sein, wäre aber schön, dann haben. Alter, also da, wenn du das hast als, keine Ahnung, 20-Jähriger so, dann bist du von Beruf Sohn oder Tochter oder bist halt irgendwie mit irgendwelchen shady, komm jetzt in die Gruppe, Investment-Tricks und Tipps und so weiter vielleicht groß geworden, weiß ich nicht. Oder gehst irgendeiner schwierigen Position nach, wobei Walle Müller, der ja bei uns hier bei uns zu Gast war, der hat ja auch gesagt, ey, er hat's einfach so gemacht, saufrüh dann mit Leasing, Finanzierung, was weiß ich, reingegangen, weil er halt sagt so, ey, den Spaß, den will ich ab jetzt haben und zahlen kann ich dann über den Zeitverlauf, ist natürlich aber schon echt eine Ansage.
Aber schön, dass du diesen Punkt ansprichst, ne, weil das sogar Teil der Präsentation ist, ne, das ist ein Finanzierungs... Warte mal, nee, stimmt, ist nicht Teil der Präsentation. Aber es ist sehr groß auf der Ducati-Homepage. Da ist mir das aufgefallen, weil ich noch so ein bisschen technische Daten recherchiert habe. Ne? Das ist halt einfach ein Riesending, ne? Dass die Dinger einfach auch finanziert werden können und in Anführungsstrichen müssen. Weil
steht da irgendwas drauf, wie du das finanzierst, würde mich mal interessieren. Was musst du da monatlich latzen, um so ein Motorrad bei dir in die Garage stellen zu können? Weiß, hängt ab von Anzahlung und so weiter. Aber pass auf, also ich schaue das parallel und du erzählst weiter darüber.
Ich glaube, du musst dir da so ein Angebot machen lassen, je nachdem, wie viel Anzahlung so, das musst du dir irgendwie rechnen. Also ich habe das nicht genauer gesehen. Aber ist auch Wurst so, ne? Zum Thema Preis kommen wir beim zweiten Motorrad dann ja auch nochmal. Da sind wir nochmal in einer anderen Liga. Und jetzt geht's aber so ein bisschen so mal an die Eindrücke, ne? Also wie gesagt, Panigale V2 bin ich ja in Sevilla gefahren. Das war ja super cool. Und da hat sich ja schon angedeutet, hey, das könnte ein gutes Landstraßenkonzept sein. Und besonders in einem Naked Bike, ne, wo du dann noch ein bisschen entspannter drauf sitzt. Man muss aber dazu sagen, Sitzposition, Sitzbank, Tank und so ist halt quasi 1:1 von der Panigale übernommen. Wo du da den Unterschied dann hast, ist natürlich durch den höheren Lenker und ne, ist natürlich auch keine Verkleidung dran. Und der hohe Lenker ist aber auch nur in Anführungsstrichen zu sehen, denn das Motorrad ist trotzdem sehr sportlich von der Ausrichtung, ne? Und du sitzt an diesem, hinter diesem Lenker, der zwar breit ist, ne, aber ja, eher doch vorderradorientiert. Aber passt sehr gut, du setzt dich drauf, fährst los. Und was mich total überrascht hat, muss ich sagen, auf den ersten Kilometern da durch die kleinen Ortschaften Richtung Hinterland, wo wir dann in die Berge gefahren sind, das Fahrwerk war extrem komfortabel. Also ich bin davon ausgegangen, das ist ja jetzt nichts Semi-Aktives, ne? Das hat man ja bei der welcher hatten wir das? Panigale V4S. Auf jeden Fall haben wir über Fahrwerke gesprochen, ne? Ach, bei der Speed Triple war das, ne? Die ja quasi diesen, wo das Fahrwerk erkennt, was für ein Fahrzustand das gerade ist, ne? Und dann quasi die Dämpfung entsprechend sehr soft sozusagen macht, dass du, oder wie gesagt, soft ist falsch, sehr schnell sozusagen macht, ne, dass es sich halt einfach komfortabler anfühlt. So, und das ist bei dem Moped natürlich nicht so. Es hat ein normales Fahrwerk und nichtsdestotrotz, wenn du so über Kanten fährst oder diese, in Spanien gibt es viel diese Bodenschwellen, ne, gerade so in den langsameren Gebieten, wenn du da relativ zügig drüber fährst, dann kennst du ja wahrscheinlich auch aus Deutschland so, dann gibt es schon mal einen heftigen Schlag aufs Fahrwerk, so. Und das war bei der Street Fighter gar nicht ausgeprägt. Da war ich echt, also wirklich positiv überrascht und habe gedacht, okay, da ist schon so diese, da steckt schon Alltagstauglichkeit drin, ne? Oder Landstraßenkomfort, will ich mal
sagen. Und du meinst, gegenüber der Panigale hat sich das nochmal deutlich verändert, mit der hättest du so einen kleinen Bandscheibenvorfall bekommen?
Das kann ich schwer beurteilen, weil wir die Panigale ja nur auf der Rennstrecke gefahren sind und da die Bedingungen natürlich nicht vergleichbar, aber das Fahrwerk ist deutlich anders abgestimmt. Also vor allen Dingen Feder hinten ist weicher, ne? Also das Federbein ist das gleiche, aber es hat eine weichere Feder und eine komfortablere Abstimmung und die Gabel ist auch deutlich komfortabler abgestimmt, ne? Obwohl ist das gleiche Material, in Anführungsstrichen, also die gleiche Gabel und das gleiche Federbein wie in der Panigale. So, und dann ging's, ja?
Ich habe kurze Zwischenanmerkung, die Finanzierung mir mal angeschaut. Man soll natürlich einen Händler ansprechen, aber es gibt eine erste Tabelle hier zur Street Fighter V2. Fahrzeugpreis dort gelistet mit 15.490 € zuzüglich Überführungskosten von 305 € bringt einen Gesamtpreis von 15.800 €. Und die Finanzierung hier läuft halt so ab, dass du sagst, ja, Anzahlung 3.200 € grob. Denkst du, ja, klingt ja fair, kriegt man irgendwie noch hin. Netto-Darlehensbetrag wären dann 12.300 €. Die geben im Moment einen Zins von 3% an, was ich relativ viel finde, muss ich sagen. Und sagen dann eine Laufzeit von 36 Monaten. Und dann ist die monatliche Rate 89 €.
Dann denke ich so. Und dann hast du aber eine derbe Schlussrate.
Ja, dann denke ich mir so, boah, das ist ja nice. Aber das kann ja nicht sein. Aber ich könnte schon mal 89 mal 36 eingeben. Dachte, nee, warte mal, das ist ja, also, kommen wir nicht weiter. Ja, und dann hast du halt die Schlussrate von 10.000 €. Das heißt, du freust dich 3 Jahre und sagst, ja, es geht ja finanziert voll easy und so. Und nach 3 Jahren gehst du dann hin und sagst, ja, ich hätte jetzt gerne mal 10.200 € von dir. So, oi, 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 oi. Also.
Oder du gibst den Hobel dann einfach zurück. So, ne? Das ist,
ja, aber das ist berechnet auf einer jährlichen Fahrleistung von 2.500 Kilometern. So, boah.
Naja, das ist ja nur leicht unter dem deutschen Durchschnitt, unter dem deutschen Fahrzeugdurchschnitt. So, aber egal, Fahrleistung. Sehr schöner Übergang wieder an der Stelle, ja. Denn das ist wirklich richtig, richtig wild, vor allen Dingen auf der Landstraße mit dem neuen Drehmomentverlauf. Ne? Weil die haben die können quasi dynamisch die Steuerzeiten der Einlassventile anpassen und dadurch hast du einen deutlich stärkeren, höhere Drehmomentkurve, ne? Und das setzt halt relativ früh ein. Und was du halt auch merkst, und das merkst du sogar in Anführungsstrichen unbeabsichtigt, ne? Wenn du so ein bisschen, naja, sag mal, zügiger hin und her fährst, ne, im Landstraßenbereich und hast irgendwelche kleinen Absätze oder Kanten, ne? Und da nur so ein bisschen am Gas spielst, ne? Steigt sofort das Vorderrad. Also es reicht so ein kleiner Push reicht halt aus, ne?
Ich merke schon, seit du mit der Triumph unterwegs warst, die diese Wheelie-Controller hattest, schickst du dich jetzt an, der nächste Chris Pfeiffer zu werden, Gott hab ihn selig, und bei jeder Gelegenheit aufs Einrad umzusteigen.
Ja, um Gottes Willen. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren, außer du hast diese Art von Motorrad oder diese Motorräder, ne, weil die ja quasi den doppelten Boden eingebaut haben. Logischerweise hier auch Wheelie Control mit an Bord. So, das heißt, es kann jetzt nichts Massives passieren. Aber ich finde das als Information bemerkenswert, weil das halt so ein bisschen zeigt, ne, wie leistungsstark sich das Motorrad anfühlt, auch in niedrigen Drehzahlen. Ne? Und das ist ja in Anführungsstrichen das, was du auf der Landstraße brauchst, ne? Und relativiert auch so ein bisschen dieses, wieso hat das Ding jetzt 35 PS weniger, so, ne? Ich fühle mich beschnitten, ne? Mehr ist mehr. So, ne? Brauchst du halt auf der Landstraße nicht, weil du eh nicht in den Hochdrehzahlbereich so richtig kommst, indem die Leistung in Anführungsstrichen zur Verfügung stand bei dem alten Motorrad. Und das macht natürlich ein deutlich stressigeres Fahren. Und so hast du natürlich diesen großen Vorteil, du kannst halt auch mal ein bisschen schaltfaul sein, ne? Oder wenn du jetzt mal einen Gang zu niedrig bist, kommst du halt trotzdem gut aus den Kurven raus. So. Das war aber am Anfang der Tour überhaupt gar kein großes Thema, weil die Bedingungen ja so beschissen waren. So, ne? Also ich muss sagen, wir sind da hochgefahren, es wurde dann irgendwann ein bisschen kühler, die Temperaturen waren dann so immer so um die 10 Grad, es hat auch manchmal so ganz, ganz leicht getröpfelt, ne, und ich hatte schon angesprochen, dass die erwähnt hatten, Grip-Bedingungen sind jetzt nicht ganz so optimal, und so, also ich war auch am Anfang mit diesen Reifen, hat sich so angefühlt, als wäre irgendwie 3 Bar Luft drin, ne, sobald du halt so ein bisschen versucht hast, Schräglage zu fahren, hast du so kleine Rutscher drin gehabt, und es war halt einfach kein besonders angenehmes Gefühl, und das war zwischendurch dann tatsächlich auch noch ein Punkt. Du hast natürlich immer wieder Fotostops, Videostops, das heißt, du fährst ein Stück in der Gruppe, das heißt, nicht besonders zügig, ne? Du bremst nicht hart, du beschleunigst nicht so wirklich hart, sodass quasi viel Temperatur in die Reifen kommt und dann stehst du halt auch noch ständig bei niedrigen Temperaturen in der Gegend rum. Das heißt, die Reifen werden dadurch jetzt auch nicht wärmer. Und als i-Tüpfelchen habe ich auch das allererste Mal in Spanien gesehen. Eine der Fotostrecken war eben in dem Bereich, wo nachts noch Schnee lag, hatten sie halt einfach Salz gestreut, so, ne? Und jetzt stell dir vor, du bist halt einfach, ach, du siehst halt, also, das war nicht so, so ein ganz, wenn Salz gestreut wurde, ne, und das war mal so angetaut, ne, verteilt sich das Salz ja und du hast ja wie so einen ganz leichten weißen Belag über die ganze Straße. Kennst du das aus den Alpen oder so?
Ja,
oder?
Ja, ja.
Wenn
ja,
du im
ja.
Auto fährst, das staubt dann halt auch so. Ja. So war das aber nicht, sondern es war halt einfach, du hast halt gesehen, als hätte jemand mit der Hand, so mit der vollen Hand, mit automatisiert halt, ne, komplette Salzhaufen hingestreut, ne? Ach, also du bist hingegangen mit dem Fuß ja. und hast halt, ja. und also du hast gemerkt, okay, es ist halt einfach fucking rutschig, ne? Und dann diese Spur an diesem Fotospot halt auch über beide Spuren gegangen, mal hin und her gelaufen so und da macht dann mal dann ganz entspannt mit kalten Reifen und unter diesen Bedingungen Bilder für die Magazine so, dass es halt irgendwie auch noch nach Dynamik und so aussieht, ne? Also so ein bisschen herausfordernd die Geschichte, aber es gab dann zum Glück noch die Heimfahrt. Nachmittags dann zurück Richtung Küste und da war es dann deutlich wärmer, kurvige Straßen und da bist du dann logischerweise auch schon fast auf Meeresniveau, ne? Da war das dann entspannt und es gab einen Abschnitt, den hatte Ducati so Landstraße mehr oder minder abgesperrt und man konnte auch frei fahren. Also sie haben gemeint, ey, so, wir bleiben jetzt hier, habt jetzt hier 20 Minuten Zeit und könnt hoch und runter ballern, so, ne? Jeder für sich. Und das war natürlich dann eine Möglichkeit, auch eine super enge, kurvige Straße, so mit zumachenden Ecken und wenig gerade sozusagen, so wie man das quasi so von so Schwarzwald-Nebenstraßen kennt und eigentlich so das perfekte Terrain für diese Art von Motorrad, ne? Wo du halt auch so das Drehmoment ausnutzen kannst und aber auch so der Asphalt so, dass du halt zügig fährst, ne? War ja auch abgesperrt, konntest in Anführungsstrichen machen, was du willst. Und da konnte man den Moped dann wirklich so ein bisschen auf dem Zahn fühlen. Und der hat sich dann, also da hast du dann erfahren, okay, wie viel sportliches Potenzial auch wirklich in diesem kleinen Street Fighter, in Anführungsstrichen, ne, es gibt ja eben die V4, die große noch, steckt und was das für ein cooles Landstraßenmotorrad eigentlich ist, wenn man Bock auf diesen Zweizylinder-Charme hat, sag ich jetzt mal.
Ja, da ist ja für mich dann immer so ein bisschen eine Überwindung mitgefragt. Ich weiß, damit habe ich mir auch schon in die Nesseln gesetzt. Aber bringt mich jetzt zu der Frage, weil wir natürlich auch zeitlich schon vorangeschritten sind und du dazu auch nochmal intensiv Videos hast, fände ich es jetzt sehr charmant, nochmal den direkten Vergleich auch zu haben. Ne? Du bist dann ja sozusagen auf die große Schwester dann auch noch gestiegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, ich habe die Videos jetzt noch nicht geschaut. Wart ihr mit der dann auch nochmal im gleichen Terrain unterwegs? Fände es irgendwie spannend, da auch nochmal sozusagen die direkten Unterschiede darzustellen?
Nee, das war tatsächlich von der Präsentation so gestaltet, dass es einen Landstraßentag mit der V2 gab und einen reinen Rennstreckentag mit der V4. Und das war auch durchaus sinnvoll. Warum ist das sinnvoll? Ich hatte ja gesagt, V2 basiert auf der Panigale, gibt aber schon Unterschiede, ne? Also Lenkkopf ist ein bisschen anders, der Radstand ist deutlich länger. Die Schwinge bei der V2 ist 3 Zentimeter länger, also die fährt sich schon anders, ne, und fühlt sich halt auf der Straße auch anders an als die Panigale, ist eher landstraßenorientiert. Und jetzt komme ich eben zur V4. Die V4 ist zwar auch auf diesen Landstraßeneinsatz angepasst, optimiert, Elektronik anders, Fahrwerk auch anders, ne, also gleiche Geschichte, weichere Feder, anders abgestimmt, hat aber auch dieses semi-aktive Fahrwerk von Öhlins, dieses Smart EC3, das eben auch in der Speed Triple steckt, aber in dem Fall halt mit Ducati Optimierung, also die haben quasi das Rohsystem sozusagen genommen, wie es Speed, wie es Triumph halt auch macht, ne? Und die passen quasi dann die Software oder beziehungsweise die Algorithmen ihren entsprechenden Maßgaben und Vorgaben und Einsatzzwecken in Anführungsstrichen an, ne? Und die V4 ist aber viel näher an der normalen Panigale dran, also an der neuen Panigale V4 mit 216 PS, als die V2. Ne? Da ist wirklich Schwinge, der Lenkkopf ist ein bisschen
also anders. Also das Naked Bike ist näher dran an den Supersportbike bei der V4 als bei der V2.
Absolut, ja, genau. Okay. Also auch da ist der Lenkkopfwinkel ein bisschen anders, der steht ein bisschen flacher, halbes Grad aber auch nur. Aber ansonsten, Rahmen gleich, Schwinge gleich, Motor auch absolut identisch, ne? Der einzige Unterschied zwischen der Panigale V4 und der Street Fighter V4 ist ein 2 PS. Also das Naked Bike hat einfach fucking 214 PS. Und auch nur deshalb, weil der Einlassbereich, also ne, du hast ja quasi nicht diese Supersportfront, sondern du hast quasi diese Street Fighter Front. Und dadurch ist die Luftzufuhr Richtung Motor etwas anders und das kostet 2 PS.
Krass.
Ansonsten hast,
das heißt, ansonsten es erstickt hast, quasi andernfalls. Das ist ja auch Wahnsinn. Das muss man sich mal überlegen, dass es so viel Luft braucht, dass du da die Maximalleistung, ich meine, 2 PS ist natürlich.
2 PS ist halt, also das ist ja, kannst klar, du sagen, ist ja Messtoleranz so, ne?
Ja, ja,
das
klar.
Ist 1% so, ne? Also,
aber es ist halt und, krass.
Drehmoment 120 Newtonmeter, ne? Also das ist halt einfach massiv. Und ich bin ja die alte Street Fighter V4 auch auf dem gleichen Kurs in Andalusia gefahren, ne? Also das ist quasi so dieser Schwesterkurs zur Rennstrecke Almeria. Und ich muss sagen, es war wirklich mindblowing, wie gut ein nacktes Motorrad als auf der Rennstrecke funktioniert. Und wie gut du damit fahren kannst und wie viel Emotionen das auslöst. Und das Wichtigste ist, für selbst für einen Nasenbohrer wie mich, ne, wie gut diese 214 PS zu handeln sind. Also es ist naja, einfach
wir haben ja auch schon
fassbar.
Mit der früheren V4 gesehen. Ich weiß noch, da waren wir zusammen ja sogar in Oschersleben unterwegs. Und da hattest du keine Slicks drauf. Und trotzdem, wie du damit ja schon auch brutal vorangestiegen bist. Und jetzt sozusagen eine Evolution dahinter zu haben, klingt ja glaubhaft.
Das ist keine Evolution so, ne? Das muss man dazu sagen. Das ist das ist ganz anders. Es ist viel besser. Es ist einfach viel besser. Und es ist auch ein ganz anderes Motorrad, so, ne? Das hat, außer diesem Grundkonzept des Motors, ne? Das ist ja dieser Desmosedici Stradale, so, ne? Haben die Motorräder nichts miteinander zu tun, ne? Das ist
aber
völlig was anderes. Das, ja.
Halten wir mit den Konzepten vielleicht nochmal fest, V4 und V2. Während also, so verstehe ich das, die Ducati V2, also Street Fighter V2, das Naked Bike, durchaus auch sich an die Personen richten, die damit Touren fahren wollen, Landstraßen fahren wollen und dann potenziell auch mal sportlich auf die Rennstrecke potenziellen wollen, ist die Ducati V4S wirklich das nackt gewordene Supersport-Objekt, dass du zwar sicherlich auch auf der Landstraße mal bewegen kannst, so, oder gut bewegen kannst, aber da halt vor allem auf guten Straßen, wenn du sportlich wissen willst, für deine Hausstrecke, wie auch immer, aber eigentlich sehr, sehr gerne auch den Trackday auf der Rennstrecke deiner Wahl erleben möchte. Ist das eine faire Zusammenfassung?
Also, das kannst du mit der Street Fighter, kannst du auch diesen Trackday machen, ne? Wenn du.
Habe ich ja gesagt, aber du kannst ja nur mal deutlich mehr Landstraßentauglichkeit erleben, hast vielleicht auch nicht gleich so diese radikale Leistung, die dir sofort dein Leben oder Führerschein nimmt, wie bei der V4. Ja.
Also das ist, glaube ich, so dieser, das ist der entscheidende Unterschied. Und das ist auch so ein bisschen ein Punkt, den ich im Video angesprochen habe. Mit der Street Fighter V2, parallel zur Panigale V2, ne, die wir in Sevilla gefahren sind, wirst du die Möglichkeit haben, auf der Landstraße Spaß zu haben und es wird sehr befriedigend sein, damit auf der Rennstrecke zu fahren. So, also nur vom Motor, ne? Ich bin ja die Street Fighter, ne, Geometrie ein bisschen anders, nicht auf der Rennstrecke gefahren. Aber du hast Befriedigung, so, ne? Mit der Street Fighter V4, ich bin mir sehr sicher, kannst du gut auf der Landstraße fahren, auch weil sie eben dieses semi-aktive Fahrwerk hat, das eben auch diesen Cruise-Modus erkennt. Das hatte ich auch bei diesem Speed Triple-Video beschrieben, mit der wir ja auf der Landstraße waren, ne? Wie komfortabel das ist, obwohl du eigentlich ein sehr sportlich grundausgelegtes Fahrwerk sozusagen hast, ne? Das geht bei der Street Fighter V4 auch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, um diesen krassen Kick zu bekommen, ne, den du dir auch ohne Superbike-Profi zu sein, ne, mit diesem Motorrad holen kannst, ne, um das zu machen, musst du auf die Rennstrecke gehen. Weil das Motorrad funktioniert, ne, das ist halt so, ne, wenn du Superbike fährst, ne, du bist ja quasi auf der Landstraße unterwegs, ist egal, was du für eins heutzutage filmst, ne. Das Motorrad ist ja quasi mit dem, was um dich herum passiert, immer unterfordert, so, ne. Und dieses Gefühl gibt dir das Motorrad auch, ne. Du hast ja auf, wenn du Superbike fährst oder so ein potentes Motorrad mit so einem guten Fahrwerk, gute Komponenten, kannst du ja 130 auf der Landstraße fahren, in Anführungsstrichen, und du denkst trotzdem, du stehst so, ne, und es geht alles viel schneller. Das ist der Effekt, den diese V4S Street Fighter mit Sicherheit auch hat, ne? Und danach, so, ne, erst wenn du über diesen Bereich hinausgehst, und das ist einfach, das ist halt auch so geisteskrank, ne, das muss ich halt einfach erzählen, ne, Andalusia hat eine Gegengerade, die ist über einen Kilometer lang, 1060 Meter, so, ne, und du kommst aus einer zweiten Gangkurve raus, ne, mit diesem Motorrad, und, ach, das habe ich ja ganz vergessen, das muss ich unbedingt noch erzählen, so, ne, schlechte Gripbedingungen waren ja bei der V2-Tag so der Fall, ne, und wir sind morgens bei der Einleitung, Pressekonferenz für die Street Fighter V4, und war reiner Rennstreckentag, und da meinte der so, we would like to let you know, it's a bit tricky the condition outside, there's three turner, two turns, where it's grip is not that good, one is like, there is this wet, and the other one is like, there is ice. So, das war halt quasi. Das
war also, er hat gemeint, drei Kurven sind nicht so geil, zwei ist ein bisschen nass und das dritte ist wie Eis.
Nee, also es war komplett trocken, so, ne? Ja. Wir sind mit vorgeheizten Slicks rausgefahren und er meinte halt so, es gibt zwei Rechtskurven, ne? Eben die genannte raus, auf die ich erzähle. Da, die ist kritisch, da fühlt sich so an, als wäre es nass. Und am Ende von dieser 1060 Meter Gerade, die letzte Rechtskurve sozusagen, da ist es so, als wärst du auf Eis unterwegs, so, ne? Aber und ruhig. Die sind dann morgens rausgefahren, sind dann raus, wir haben dann auch ein bisschen gewartet, ne? Und das war wirklich so, ne? Wir sind rausgefahren, erster Turn, wir haben dann auch den ersten Turn komplett hinter den Guides gemacht, ne? Und wir sind raus mit vorgeheizten Slicks, ne? Auf einer trockenen Strecke, strahlender Sonnenschein, und wir fahren in diese letzte Rechtskurve am Ende dieser Gerade, ne? Und ich habe kaum Schräglage, also ich war weit davon irgendwie entfernt, Knie am Boden, so, und das Moped fängt an zu rutschen, so, ne? Und denkst, oh mein Gott, so, ne? Richtig, richtig Panik. Und am Anfang dann halt so ein bisschen verkrampft gewesen. Das hat sich dann aber zum Glück im Tagesverlauf durch das Fahren, hat sich halt Gummi aufgetragen. Da war dann am Ende auch alles okay. Aber ich wollte eigentlich auf diese Gerade hinaus, ne? Da war dann auch die Eingangskurve, war guter Grip, ne? Du fährst raus, zweiter Gang, gibst Gas, ne? Und du kannst einfach Vollgas geben, ne? Bei diesem Motorrad, schon in Schräglage, ne? Anschlag, 214 PS, so, ne? Und das beschleunigt so massiv, also das Vorderrad steigt so, ne, zack, Gang geschaltet, wieder Vorderrad leicht hoch, ne, Wheelie-Control drin, es geht ja immer nur so, was weiß ich, 10, 15, 20 Zentimeter, ne, je nachdem, wie du es halt eingestellt hast, das Ding marschiert vorwärts, du schaltest zweiter, dritter, vierter Gang, auf einem nackten Motorrad, so, ne, kommst am Bremspunkt an, 275 km/h auf dem Tacho, so, ne, und du sitzt auf diesem Ding und kannst dir nicht vorstellen, wie kann es sein, dass ich auf einem unverkleideten Motorrad sitze, ne, und trotzdem so entspannt 275 km/h erreiche und ich bin noch nicht mal im sechsten Gang.
Hä, haust so, ne? Du denn nicht?
Ich hab noch nicht in den sechsten, es ist einfach, es
haust
ist
du denn nicht so das absurd. Visier an die Nase? Also ich muss sagen,
wenn nein,
sitze und da so auch voll den Wind in die Fresse hab, das wird dann irgendwann so unangenehm, weil es auch den Helm und den ganzen Kopf so zurückdrückt und so wild.
Ja. Also das ne, bei der Speed Triple war das ja auch so, ne? Da hast du quasi Ende, Startziel, Portimao, fährst du 260 so, ne? Ich habe fast gekotzt. Also es war wirklich, mir hat's quasi den du sitzt anders auf diesem Motorrad drauf, ne? Das ist quasi der Unterschied, die Ergonomie zum einen,
ja.
Und was man auch sagen muss, wir sind in der Street Fighter V2, also dem kleinen Modell, auch ein Stück Autobahn gefahren in Spanien so, ne? Ja. Und ich bin halt da gefahren und ich fahre 130 und denk, Alter, dafür, dass ich auf einem völlig unverkleideten Motorrad sitze, nicht mal mit so einem kleinen Flyscreen, ne,
ja,
sitze ich hier super entspannt drauf, ne, und
ach, krass.
Also ich habe keine Verwirbelung oder so, ne, und du hast relativ wenig Druck auf Kopf.
Haben das denn die anderen auch so beschrieben, oder war das jetzt nur, weil du ein Körperklaus bist und deine Schultern?
Nee, ich hab den Rainer Friedmann, der ist über 1,90, ne, ja, oder 1,95 sogar, oder 1,91 sowas im Dreh, der hat genau das gleiche beschrieben. Und der ist, ach, deutlich Gott, größer, deutlich breiter, ne? Das war echt, echt überraschend so. Und wie gesagt, und dann kommst du eben da an und denkst, Alter, wie kann das sein? So, ne? Echt total verrückt. Und dann fängst du an zu bremsen. Und das ist halt auch, das hat so dieses, die haben halt auch so eine Slide Control. Und jetzt in dieser V4-Variante ist ein ECBS. Das gibt es auch in der Panigale. Das heißt, du bremst vorne. Und hinten wird automatisch ein bisschen mitgebremst, ne, um das Motorrad stabil zu halten. Ne? Das ist ja quasi, du ziehst das Motorrad ja so ein bisschen in die Länge, wenn hinten.
Hä, und das haben die jetzt neu? Also so eine Integralbremse hat der BMW seit gefühlt 20 Jahren.
Ja, aber nicht halt als Race-Funktion. Bei der Panigale ist es ja sogar so, ne, dass, und das hatte ich ja damals auch erzählt, ne? Bei der Panigale ist es so, wenn du am Ende der Bremsphase bist, ne, und das Vorderradbremse loslässt, ne, bremst es hinten trotzdem noch kurz leicht mit, um dir diesen, um dir das Turning, also das Einbiegen in die Kurve zu erleichtern, wie das die Profis machen, so, ne? Die können ja das Motorrad, also die drehen das Motorrad ja quasi auch mit über das Heck, um dann einen spitzeren Winkel fahren zu können und schneller raus zu beschleunigen, so, ne? Mhm. Und das war halt auch so witzig. Und die meinten, ja, wir haben ja dieses Slide Control, ne, und dieses ECBS, ne? Und irgendwann habe ich gedacht, ja, okay, ich fange jetzt halt auch mal an, mit der Hinterradbremse zu experimentieren, was ich ja eigentlich nie mache, so, ne? Und du kommst halt dann an und man muss dazu sagen, wenn du da halt bei 275 oder 270 da anfängst zu bremsen, da hast du eh erstmal was zu tun. Und wenn du dann halt irgendwie noch anfängst, irgendwie rum zu experimentieren, wird es natürlich schwierig. Und wenn dann halt auch das Motorrad anfängt, hinten zu blockieren, ne, und leicht ausbrichst, ne, das ist ja auch was, was du nicht gewohnt bist. Du hörst es halt auch so, ne, über 50 Meter hörst du, so das Hinterrad quietscht, ne, du kommst auf den Bremspunkt zu und denk, auf den Einlenkpunkt zu, bah, fuck, schaffe ich nicht, so, ne, Bremse auf, weit gegangen, Kurve gefahren, nächsten Turn, oder nächste Runde wieder versucht, so, und das funktioniert tatsächlich erschreckend gut, also dieser Brake Slide Assist, sage ich jetzt mal, ne? Aber du musst es halt auch umsetzen können, ne? Du musst dich dann halt auch erstmal rantasten und dann trauen, quasi in dem Moment dann so einzubiegen, wie du das halt normalerweise machen würdest. Also auch eine krasse Erfahrung. Aber das Verrückteste ist tatsächlich, wie, nachdem ich da jetzt schon mehrmals gewesen bin und die Strecke einfach super herausfordernd ist, ne, wie entspannt du nach einem Tag mit diesem 214 PS Motorrad auf der Rennstrecke bist. Ne? Wir sind 6 Turns gefahren und ich habe tatsächlich danach gedacht, ich würde noch einen 7. und einen 8. fahren. Das hatte ich ja bei der Panigale auch schon mal erzählt, ne, mit diesen 120 PS und so, ne, dass sich das halt einfach Körner spart. Ne? Aber die Street Fighter funktioniert in dem Bereich so gut und es lässt sich so entspannt fahren und wie gesagt halt auch diese Leistungsentfaltung, ne, dass du halt sagst, okay, ich bin halt in Schräglage und ich kann das Gas selbst im Track-Modus full Spec, ne, voll aufziehen, und das Motorrad fährt einfach die perfekte Linie und die Leistungsentfaltung ist so gleichmäßig, ne, dass du halt nicht in Stress gerätst. So, das ist einfach absolut Wahnsinn gewesen. Mhm. Und
aber jetzt muss ich dir nochmal fragen, weil ich finde, so ein bisschen geht's mir halt immer so, wenn du von den Präsentationen kommst und wenn man auch die Journalie dazu liest, alles ist immer toll, alles ist super, beste Motorrad aller Zeiten, egal ob es die Triumph ist, ob es was weiß ich nicht so irgendwie so ist. Irgendwie muss ich sagen, finde ich das nicht befriedigend, das sich immer anzuhören, weil ich mir dann denke, so, ja, okay, es sind alles halt die besten Motorräder. Wo ist denn jetzt mal irgendwie so der Kontrapunkt? Wo ist es irgendwie nicht geil? Wo passt es nicht? Oder für, weißt du, das Ding ist ja auch auf der anderen Seite immer, ich finde, es ist so ein bisschen abgedreht, jetzt nicht von dir, sondern von allen so, alle sagen mal toll und bla bla bla. Die meisten Personen können sich aber meistens ja doch nur ein Motorrad kaufen, auch wenn dieser dämliche Spruch Trend geht zum Zweimotorrad, bla bla bla, haben wir alle tausendmal schon gehört. Aber so, wer soll das denn immer alles kaufen? Das ist vielleicht nochmal die Frage. Wer ist hier die
Frage ist, wer kann? Das war nämlich
das der Punkt. Also wer sollte das kaufen, wer kann's? Ja. Und hier vielleicht auch nochmal die Gegenüberstellung der beiden Motorräder, weil das können wir in diesem Podcast, glaube ich, ganz gut abbilden, was vielleicht in den Videos, wenn du es zweigeteilt hast, nicht so kannst, ja. Also worin unterscheiden die sich? Wer sollte sich das kaufen? Was kostet es? Vielleicht nochmal die Leistungswerte. Das so zum Schluss dieser Folge. Dann haben wir nämlich die Ducatis auch durch.
Ja, pass auf. Also zur Einordnung. Du hast natürlich völlig recht und man muss auch dazu sagen, ne? Also die Bedingungen, die wir da hatten, sind ja nicht repräsentativ. Ne? Also A, brauchst du eine Rennstrecke, ne, um das in dem Rahmen zu machen. Du musst da entspannt hingehen können. Du kriegst natürlich auch das Motorrad mehr oder minder, läufst raus aus der Box, ne, dann stellt dir jemand das Moped hin, hält das fest, setzt dich drauf, fährst los und dann kommst du zurück und irgendjemand nimmt sie ab und dann läufst du wieder in die Box, so, ne. Das ist ja schon mal, das hat ja schon mal dieses Pro-Level-Niveau, sag ich mal, ne. Mhm. Dann.
Das denke ich mir nämlich auch mal, weil auf wie viele Leute trifft es zu, so? Wer hat das, diesen Luxus?
Genau, also, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte, ne? Das hat ja erstmal mit dem Motorrad so per se nichts zu tun. Warum habe ich das mit diesen Bedingungen erzählt, ne? Weil wir natürlich in Südspanien sind, die Sonne scheint, irgendwann war der Grip halt gut, ne? Und du kannst halt quasi 6 Turns fräsen, so bis der Arzt kommt und das unter optimalen Bedingungen ans Limit bringen, ne? An dein persönliches Limit, ne? Also nicht ans Limit vom Motorrad, weil das liegt ganz woanders, ne? Aber du kannst dich da rantasten und Spaß haben und deine Erfahrungen machen, so, ne? Das ist natürlich das eine. Und da kommt dann auch so diese Frage mit der Vergleichbarkeit. Ich habe natürlich keine Vergleichbarkeit für Alltagstauglichkeit jetzt auf dem Motorrad, ne? Ich weiß, ich sitze auf diesem Motorrad sehr gut drauf, ich kann mir das auf der Landstraße gut vorstellen, so viel kann ich übertragen. Das ist jetzt aber natürlich kein Touring-Motorrad, ne? Das muss man halt auch sagen, ne? Es ist eine sehr sportliche Sitzposition für ein Naked-Bike, finde ich gut, muss man aber wollen. So, Jetzt dieser Vergleich mit der V2. Welches Motorrad würde ich mir kaufen, wenn ich nur Landstraße fahre? Vermutlich, also mal abgesehen vom Preis, vermutlich eher die V2, weil ich eben da dieses Befriedigungsgefühl eher habe, ne? Weil ich halt mehr von dieser Leistung abrufen kann, ne? Weil es einfach für die Landstraße auch völlig, völlig ausreicht, ne? Wenn ich es mir leisten kann und vielleicht auch beide Motorräder mir kaufen würde, dann würde ich mir die Street Fighter V4 auch noch dazu kaufen und dafür vielleicht auf ein Superbike verzichten, ne? Weil du damit halt einfach auch super fräsen kannst auf der Rennstrecke, ohne dass du Bandscheibenvorfall bekommst, ne? Weil du entspannter halt, ich sag jetzt mal, drauf sitzt, ne? Muss man dazu sagen. Negative Aspekte bei der V4, was mir jetzt aufgefallen ist, Erreichbarkeit vom Seitenständer jetzt nicht so geil. Bei der mehr gibt's halt Anführungsstrichen Negatives jetzt im ersten Moment nicht zu sagen, ne?
Ja.
Und man muss auch dazu sagen, wir sind da 6 Stunden gefahren, 200 Kilometer mit der V2. Du hast natürlich auch keine Langzeiteindrücke, ne? Ich weiß jetzt nicht, vibriert sich da irgendwas lose, verfärbt sich irgendwas, ne? Wie entwickeln sich die Spaltmaße, klappert irgendwas? Das weiß man natürlich nicht. Das ist halt quasi immer, dafür gibt's ja dann auch diese Langzeittests von verschiedenen Medien, so, ne? Was mir aber bei der V2 aufgefallen ist, das fand ich so ein bisschen störend, ne? War die Positionierung vom Blinkerschalter, ne? Das ist halt auch so eine Kleinigkeit, weil die auf der linken Seite eine andere Armatur haben, da ist er in so einer Vertiefung drin, unter dem Einstellkreuz für das Menü. Das heißt, du kannst ihn schlechter fühlen. Und vor allen Dingen, wenn du halt auf ein neues Motorrad kommst, so, ne, denkst du, musst halt immer hingucken, ne, damit du halt irgendwie blinken kannst. Und hingucken, so das nächste, die Spiegel bei der V2 sind sehr schick, aber so positioniert, dass du halt einfach zu 2/3 deine Unterarme siehst, so, ne? Ah, das ist natürlich jetzt, so ein Klassiker, aber, ne, für diese Naked Bike Geschichte, ja. So.
Und aber das ist dann ja auch mal schön für den Zubehörmarkt, da freut er sich dann ja immer.
Ja, genau, so, ne, Lenkerendenspiegel oder was auch immer, gibt's dann Möglichkeiten, so. Das ist so das eine, und jetzt aber die Frage, ne, wer kann sich das leisten? So, und jetzt komme ich nämlich zu dieser Geschichte.
Wobei die 15.000 fand ich tatsächlich mal fair. Ich habe ja in der letzten Zeit viel über die Preise geschimpft und so. Gerade wenn du dann sozusagen bei den Vierzylindern Hochleistungs-Naked-Bikes bist, die sind ja irgendwie alle bei 19.000, 20.000, haben wir festgestellt, auch mit der Triumph. Und ich finde, mit der V2 hast du ja, wenn du jetzt mal auf den Leistungsaspekt schaust, nicht so einen großen Abstand, aber dann halt doch quasi ein Viertel weniger des Preises. Immer noch sau viel Geld. So, müssen wir nicht drüber diskutieren. Mir, für mich persönlich immer noch viel zu teuer, aber es klingt ja zumindest mal ein bisschen attraktiver. Aber du wolltest dazu was sagen.
Ja, genau, weil du musst natürlich, die Benchmark ist ja quasi die Klasse, in der sich das Motorrad bewegt, ne? Das ist vielleicht irgendwie eine Street Triple, das ist eine MT-09, vielleicht auch eine SP-Variante, also sagen wir mal, also nehmen wir die normalen Varianten, ne? Weil die 15.000 Euro ist ja auch für die Standard V2 mit Bazzocchi-Fahrwerk, so, ja. Ne? Das heißt, du nimmst halt eine normale Street Triple, du nimmst eine MT-09, so, und da bist du halt auch nochmal 3.000, 4.000 Euro Unterschied, so. Mhm. Und wenn du jetzt zurück, also ganz runter gehst in dieses A2-Segment, ne, da bewegen sich die Motorräder halt auch teilweise nur zwischen, sagen wir mal, um die 8.000 und 9.000 Euro, ne?
Ja.
Das ist natürlich ein großer Schritt. So, und jetzt haben wir ja über die V2 gesprochen. Die V4, da steigst du ja ein bei 25, so, ne? Und da bist du halt einfach 5.000 Euro teurer als die Speed Triple, ne? Die hat natürlich ein paar PS weniger, ne? Die fährt sich auch anders. Das ist auch so im Direkt, also, ne? Ich finde beide Motorräder herausragend gut, aber die haben einen unterschiedlichen Charakter, ne? Und eine unterschiedliche Ausrichtung, ne? Die Speed Triple ist halt eher ein Street Fighter Naked Bike, sage ich jetzt mal. Und die Street Fighter von Ducati ist eher ein Superbike mit hohem Lenker, dass du halt auch einigermaßen komfortabel auf der Landstraße fahren kannst, so, ne? Mhm. Und jetzt nochmal, ne, wir sind da bei 25.000 Euro, beziehungsweise über 27 für die S-Variante wieder, ne? Das heißt, super hochpreisig. Und jetzt komme ich zu dieser Geschichte, die ich am Einstieg gesagt habe, mit Martin Bauer. Jetzt überleg dir Folgendes, ne? Wenn du in Österreich wohnst, ne, kommen nochmal 28% Nova on top, also Luxussteuer.
Ja, ja, krass.
So, das heißt, die sind noch mal viel teurer. Also, der hat das dann auch runtergebrochen, ne, wenn du sagst, okay, ich nehme dieses Motorrad, Nettopreis, ne, schlag 20% Mehrwertsteuer auf aus Österreich, plus 28% Nova. Das heißt, ich zahle 50% Steuern auf dieses Gefährt, wenn ich in Österreich eins haben möchte, so, ne. Das ist halt schon wild. Also, das, ich meine, klar, es ist ein unnötiges Luxusgut, ne, kein Mensch braucht das. Also, das brauchst du einfach nicht, ne, es ist nur für emotionale Befriedigung oder Ego-Befriedigung oder was auch immer, ne? Das ist unnötiges Objekt, ne? Und das ist natürlich, da ist natürlich vielleicht eine Sonderbesteuerung nicht ungerechtfertigt, aber es ist halt einfach sau viel Geld, so, ne? Und der Einstieg ist halt einfach schon richtig, richtig krass hoch. Fragt sich ja. So,
wobei in Österreich, also, wollte ich nochmal sagen, das wäre für mich nochmal die Frage, kannst du ja wahrscheinlich eh nicht fahren, weil, so habe ich das zumindest von den letzten Ducati-Modellen mitbekommen, das sollten wir vielleicht auch nochmal adressieren. Die scheißen sich ja mal gar keinen, wenn es um Lautstärke geht. Ich erinnere mich, dass die letzten Modelle alle über, soweit ich das in richtigen Erinnerung habe, korrigiere mich gerne, über diesen 95 Dezibel Standgeräusch waren, ja, die du ja maximal erreichen darfst, um
Tirol brauchst.
Tirol.
Doch, Tirol. Ja, Tirol ist es, ne? Ja, ja.
So, und so,
ist bei der Panigale
auch wieder. Wer von euch gerade auf der Suche nach neuen Reifen für die Motorradsaison ist, sollte unbedingt jetzt bei motorradreifendirekt.de vorbeischauen. Der Frühjahrssale läuft auf Hochtouren und es gibt zahlreiche tolle Angebote von namhaften Herstellern. Auch die bereits erwähnte Michelin Power 6 Cashback Promo Top-Qualität für eure Fahrt in die Saison. Und damit nicht genug, wenn ihr den Promocode GAS10 eingebt, erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Motorradreifen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also bestell jetzt auf motorradreifendirekt.de. Zurück zum Podcast.
Ist bei der Panigale und bei der Street Fighter halt auch so, ne? Bei der V4S weiß ich jetzt zufällig aus dem Kopf, die hat 102 Dezibel
statt. Alter, so, das muss ich aber schon wieder sagen, fuckt mich völlig ab. Vor allem,
das ist auch
für manche Rennstrecken scheiße. Also so, was war das, Sachsenring oder so, kannst du damit da auch wieder nicht fahren.
Ja, das kann durchaus sein, so, ne? Also, die Frage ist, will ich dann dahin? So, ne? Nächster Punkt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Tirol ist natürlich so ein Ding für die Leute, die in der Ecke sind, ist mir egal, fahre ich nie hin, so, ne? Und wenn, fahre ich halt außen rum, gibt auch noch andere schöne Strecken.
Ja, das denkst
und
du.
Man muss, ne, aber warte. Und was man halt auch dazu sagen muss, ne, dieses Standgeräusch ist natürlich das eine, aber das Motorrad ist im Fahrbetrieb nicht laut. So, ne? Das hört sich gut an. Erfüllt ja Euro 5 Plus, ne? Also das heißt, im normalen Fahrbetrieb, wie wir das im Landstraßenbereich, in der Innenstadt und sowas haben, hast du überhaupt gar keine, also das ist ein sehr gut klingendes.
Jetzt, das wird die Büchse der Pandora, die du öffnen willst. Weil ganz einfach so, wenn es nicht laut ist, dann frage ich dich, warum kriegen die das hin, nicht hin, mit all der Ingenieurskunst, alles, was du beschrieben hast, semiaktives Fahrwerk, dies, das, diese Driftgeschichten. Und dann willst du mir erzählen, sie kriegen es nicht hin, auf 95 Dezibel Standgeräusch zu bekommen. Einfach, um das zu erfüllen. Und es wäre ja einfach nur ein Zeichen nach draußen, dass es geht. Aber die setzen ja ganz bewusst schon, auch aus Marketingperspektive, vielleicht dieses Stilelement, wir sind Ducati, wir ballern richtig einen raus. Und ob das dann im Fahrbetrieb leise ist oder nicht, das steht ja auf dem Papier. So. Und da muss ich halt schon sagen, die sind ja auch nicht dumm. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, ups, das haben wir noch nie beachtet, sondern die werden das wissen. Da werden ja ein paar Leute kommen und sagen, ey, Händler aus Tirol sagen, ey, ich kann die Motorräder hier alle nicht mehr verkaufen. Und dann werden die ja nicht sagen,
kauft eh keiner, weil 28% Nova viel zu teuer.
Ja, nee, genau, aber dann werden sie sagen, gut, da scheiß mal drauf.
Und tun sie tatsächlich ja auch so, ne?
Ja.
Aber warum tun sie das, ne? Das ist halt quasi deren Kompromiss, um diese maximale Sportlichkeit zu erhalten, ne? Du könntest natürlich das machen, du könntest es, also, klar könnten sie es machen, ne? Andere Auspuffanlage, so, ne? Noch ein Endschalldämpfer mit dran, was auch immer, ne? Dann sieht das Motorrad aber anders aus. Ist ja das gleiche bei der Street Fighter V2 und der Panigale V2. Die hat diese Auspuffanlage oder diese Endtöpfe unterm Heck ja nicht ohne Grund, ne? Das ist mit Sicherheit auch den Geräuschemissionen geschuldet. Und bei der Street Fighter, beziehungsweise bei der Panigale sagen die auch, ne, die Street Fighter ist jetzt mit 214 PS das stärkste kaufbare Serien-Naked-Bike, ne? Es gibt nichts mit mehr Power. So, und das ist für die mit Sicherheit auch ein Punkt, ne, zu sagen, wir haben halt das performanteste Teil und das ist eh nicht so das Ding, um Pässe zu fahren, so, ne, damit machst du keine Alpen, also kannst du machen, so, ne, aber das ist jetzt nicht das bevorzugte Revier, sondern das ist halt eher was für die klassische Hausstrecke, wenn du jetzt eine Hausstrecke natürlich in Tirol hast, blöd. Aber auf die 10 Modelle mehr, die sie verkaufen, scheißen sie. Und vielleicht, also das muss man halt auch dazu sagen, vielleicht ist es denjenigen, die da unten wohnen, halt einfach auch egal, so, ob sie dann Strafe bezahlen oder nicht. Weil wenn du 27.000 Euro für das Ding bezahlst, ne, vielleicht das auch als Zweitmotorrad hast, da kommt es für die 50 oder 100 Euro, naja, wurscht. So, das,
da hast du den Goldsack halt eh immer direkt unter der Sozius-Abdeckung drin.
So ungefähr. Also kann ich mir vorstellen. Ne? Also wie gesagt, die Frage ist, ich sehe das ja auch bei der Performance der Videos, ne? So ein Street Fighter-Video, das funktioniert halt einfach nicht so gut, ne? Weil es halt einfach so weit draußen ist, dass es halt einfach nicht interessant für die breite Masse. Ne? Wenn du jetzt ein Video machst zu einer...
Was meinst du mit so weit draußen?
Von Preis und so. Konfiguration. So, ne? Ja. So viel Leistung, so speziell, so sehr Nische, so teuer, ne? Da kommen halt einfach nur noch ganz, ganz wenige Leute dafür in Frage, die das überhaupt in Anführungsstrichen interessiert. Und du wirst es dir vielleicht noch angucken, bin gespannt so auch, was du sagst, aber war auch so ein Statement noch aus diesem Event, ne? Dass die Leute sagen, es ist total cool, es ist super schön, dass wir das machen hier, ne, und wir das fahren können. Aber ganz ehrlich, ich werde mir sowas nie leisten können, so, ne? Mhm. Das sind einfach 27.000, also bleib wieder bei der V4, ne? Da, oder nimm auch die V2, ne? Wenn du die mit der VS-Variante nimmst, ne? Für 17.000 Euro, so, ne? Das ist die Hälfte des durchschnittlichen Jahreseinkommens in Deutschland, so, ne? Und davon müssen die Leute aber Miete bezahlen und Essen und Brötchen und keine Ahnung.
Ich meine, das ist ja vielleicht der ganz schön gespannte Bogen zum Ende dieser Podcast-Folge. Wir haben uns heute mal richtig verplappert. Aber wir sind gestartet mit einer Simson im Wert von 2.500, auch wenn wir nicht wissen, wie der sich so richtig berechnet hat. Auf jeden Fall eine gute Wertanlage, kann man wahrscheinlich vermuten. Sind dann über meine Werkstattrechnung, wo es darum geht, 200 Euro einzusparen. Da sieht man mal, der kleine Mann, nämlich ich, der macht sich schon wegen sowas Sorgen. Und enden dann bei horrenden Preisen. Von diesen 200 Euro wird sich wahrscheinlich der Ducati-Händler dein Motorrad nicht mal anschauen. Aber gut, war doch jetzt ein spannender Einblick, eine runde Geschichte. Wir verweisen nochmal auf den Asphaltsüchtig-YouTube-Kanal. Dort findet ihr die Videos. Auf dem Gasgeflüster-Kanal findet ihr die Videos zu dem Podcast. Hört fleißig weiter
rein. Video haben wir auch hier in die Videobeschreibung. Also
sowieso, da sind ja jetzt Links drin ohne Ende. Ich habe die Parallele schon reinkopiert. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Weiß ich nicht. Ah ja, vielleicht müsst ihr jetzt einfach alle Podcast-Folgen doppelt hören. Dann ist die Reichweite so groß, dass wir irgendwann auch zusammen bei Ducati vorstellig werden. Und dann kannst du alles immer in hohen Tönen loben und sagen, toll, toll, toll. Und ich stehe neben dran. Nee, also das ist halt nix, gell. Das ist halt, oh Gott, das gefällt mir auch nicht. Gut, dann werde ich wahrscheinlich nur einmal dort eingeladen. Das ist
Der Allmann steht da wieder daneben, in seinem grauen Morgenrock, ne? Die Hände hinterm Rücken verschränkt, so, ne? Erst nicken, nee, sehe ich anders. So, ja. Ne? Das taugt mir gar nicht. So. Was ist denn das für ein Klump? Ja. Karl, was hast du denn da gemacht?
Ah, das ist der Gasgriff. Ah, oh, ja, nee, finde ich nicht schön. Nee. Wir können das ja mal so durchleben auf dem Rennstrecken-Event. Eine abschließende Frage. Michel, mit was für einem Moped fährst du da eigentlich rum? Kommst du mit deiner R1 mal wieder? Darf die auch nochmal Tageslicht sehen?
Die viel wichtigere Frage ist doch, mit welchem Motorrad fährst du da rum?
Na, ich hoffe, ich krieg dort eins gestellt, sonst haben wir ein Problem. Aber ich werde auf jeden Fall mein Rennrad übrigens mitbringen und da abends noch ein paar Runden auf der Rennstrecke drehen, habe ich mir vorgenommen, weil ich dann ja gerade frisch aus Barcelona zurückkomme.
Und also ich habe auf jeden Fall schon ein Motorrad organisiert. Auch ein zweites natürlich. Ne?
Nein!
Meine eins nehme ich auf jeden Fall mit. Ich werde dich aber überraschen. Also ich habe mir natürlich irgendwas organisiert, mit dem ich auch Video machen kann. Sei gespannt.
Leute, ihr lebt jetzt gerade live. Das ist gerade völlig die News für mich. Ich dachte, ich jodel wahrscheinlich auf irgendeiner BMW rum. Was weiß ich nicht.
Nee. Also.
Alter.
Kannst du auch.
Michel, ich hasse und liebe dich dafür. Jeder, der mich kennt, weiß, wie schlecht ich mit Überraschungen umgehen kann. So eine Woche vor meinem Geburtstag.
Dann machen wir ein schönes Reaction-Video.
Hat meine Freundin keine schöne Zeit mehr, weil ich einfach wissen will, was ich bekomme. Ich hasse diese Spannung. Ich find's richtig ätzend jetzt von dir. Freue mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es wirklich richtig scheiße. Schreibt doch gerne mal eure Gedanken, was der Michel mir da vielleicht mitbringt, was euer Tipp so ist. Ich bin gerade völlig blank. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wissend, dass wahrscheinlich eine Ducati nicht wird, weil damit war er erst viel unterwegs. Werden wir es mal sehen. Wahrscheinlich wird's eine Simson. Aber mein Rennrad bringe ich mit, Michel. Ich erwarte, dass du es ähnlich machst. Dann drehen wir abends noch ein paar Runden ums.
Ja, wie gesagt, wenn noch Platz in der Bude ist, dann bringe ich auch das Rädchen mit.
Boah, er kommt in der GS. Pass auf. Stellt mir eine GS und sagt, zeig mal, was du damit auf der Rennstrecke machen kannst.
Es sind ja schon zwei Sachen drin. Ich muss ja noch wahrscheinlich irgendwelche andere Sachen mitnehmen. Also und dann bin ich eh noch drumherum unterwegs. Danach ist noch direkt Oschersleben IDM. Also 1000 Sachen in diese Richtung. Wird voll, aber ich denke, irgendwie kriegen
wir
das schon hin. Da
können wir sind gespannt.
Ein Röntchen drin. Und Bier muss natürlich ins Auto.
Stay tuned, ja, das kann ich ja mitbringen.
Ja, wie kommst du denn?
Mit dem Auto?
Achso, du kommst, mit dem Kombi.
Ja. Boah, sind wir jetzt gerade abgedriftet. Alle, die jetzt schon noch eingeschaltet haben, denken
sich, boah. Acht Kisten Augustiner alkoholfrei. Ich habe übrigens, das muss ich jetzt noch an der Stelle droppen, Erdinger alkoholfrei getrunken, war auch nicht schlecht.
Das ist Weißbier.
Erding, es gibt ein helles von Erding jetzt.
Ah, okay. Ja, ich bring mal
ordentlich. Okay, jetzt mit. Schluss.
Ich mach das Auto voll. Tschüss da draußen. Es war uns ein Fest. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Mich hat's gefreut. Tschüss, tschüss.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.